Heute zu Gast der Philosoph und Journalist Dr. Franz Himpsel.
Meine Mission ist nicht, den Leuten die Übertheorie zum Thema KI nahezubringen, sondern den Leuten zu sagen:
Was könntest du Menschen, die aufgrund ihrer Glaubenssätze, ihrer Sozialisierung etc. dann eine gewisse Barriere empfinden?
Meinem Eindruck nach sind Leute, die sehr perfektionistisch sind, Leute, die in ihrer Kindheit vorgelebt bekommen haben: Du musst aber auch richtig gut sein, weil sonst akzeptieren wir dich nicht. Ich bin ja so ein Tracking-Fetischist. Wir müssen irgendwie All-Nighter machen, was auch Leute wie Elon Musk propagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, was man da tut in der Zeit. Wenn ich 4 Stunden halbwegs kluge Sachen gemacht habe, dann, ich glaube, dass Leute, die sagen, ich habe ganz viele Überstunden gemacht, dass die entweder versuchen, diesen sozialen Vorstellungen zu entsprechen, oder die machen halt einfach relativ wenig Produktives. Vielleicht ist dann diese 4-Tage-Woche keine Illusion. Aber dazu braucht es halt Leute, die output-orientiert sind und nicht bewerten, dass man so rumsitzt und Kaffee trinkt. Das klingt jetzt erstmal hart, aber die Frage ist...
Hey, Chris Sorell hier, und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Franz Himpsel ist promovierter Philosoph, Autor, Journalist und KI-Experte. Er ist bei der Firma Blinkist, die Bücherzusammenfassungen kreiert, seit ganz kurzer Zeit der KI-Chef und berichtet in einem neuen Buch, wie KI dein Leben besser macht, von einfachen Anwendungsfällen, wie wir alle KI, ChatGPT und Co. nutzen können, um unser berufliches, aber auch privates Leben besser zu machen. Im Auf und Ab-Podcast, der mich sehr beeindruckt hat, spricht er zum einen über eine private Tragödie. Seine damalige Lebenspartnerin, mit der er 8 Jahre in einer Beziehung war, ist im Mitte 20 an Nebennierenkrebs verstorben, was ihn sehr geprägt hat und auch die Einstellung zum Leben insgesamt verändert hat, ihn aber auch zu sehr viel Gelassenheit gebracht hat. Und wie er diese Gelassenheit in seiner heutigen Arbeit, in seiner heutigen Funktion rund um das Thema KI anwendet, teilt er auf sehr persönliche, sehr beeindruckende Weise. Er macht sehr plakativ, wie ein Gut-Genug-Mindset ihm hilft, wirklich entspannt und gelassen zu bleiben, ohne seine Ambitionen dabei zu verlieren. Und im zweiten Teil reden wir ganz viel über KI, über die gesellschaftliche Bedeutung, aber vor allem auch, wie wir besser prompten können, also wie wir KI für uns besser nutzen können. Da erzählt er viele Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt einsteigen in das Auf und Ab von Franz Himpsel. Franz, erinnerst du dich noch an den allerersten Moment, in dem dich KI so fasziniert hat, dass du gesagt hast, okay, das wird alles verändern?
Ja, ich glaube, wie bei vielen anderen Leuten auch, was bei mir etwas, was mit ChatGPT zusammenhängt. ChatGPT ist ja dieses Programm, diese App, die von OpenAI veröffentlicht wurde und die in der breiten Masse zugänglich gemacht wurde. Und das war im November 2022, glaube ich. Und ich habe das erstmal ignoriert. Ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich wieder so eine Spielerei, irgendwie so Krypto. Man kennt ja diese Technologietrends, wo man so sagt, ja, komm, muss ich da jetzt mitmachen oder nicht? Also das heißt, ich war da überhaupt kein KI-Jünger. Und dann haben meine Kolleginnen und Kollegen bei Blinkist rumgespielt, haben Sonette erstellen lassen, irgendwelche Gedichte, irgendwelche lustigen Konzepte, haben einfach Quatsch gemacht. So, und dann immer und immer häufiger habe ich bei unserem internen Chat diese lustigen kleinen Spielereien, Textspielereien gesehen und dachte mir, oh Mann, das ist ja eigentlich echt gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das kompletter Quatsch ist. Ja, das klingt ja wirklich wie Shakespeare, das klingt ja wirklich wie Goethe und man muss nur so ein Prompt eingeben. So, und dann keimte in mir so ein bisschen die Idee, das könnte wirklich toll sein und man könnte wirklich das zum Anlass nehmen, um quasi sich zu überlegen, ob wir jetzt in quasi eine neue Welt kommen. Aber das war noch nicht der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment war, ich weiß es noch ziemlich genau, ich war im Park auf einer Konferenz und dann bin ich in den Bayerischen Wald gefahren. Es war Winter und die Straßen waren verschneit und ich habe mir ein ziemlich langes Interview angehört mit Sam Altman, also dem Chef von OpenAI. Und der hat dann über 3 Stunden hinweg während dieser Autofahrt erklärt, was KI alles kann und was theoretisch möglich ist. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich jemand, der etwas verkaufen möchte oder der Chef von einem großen Unternehmen ist. Und insofern muss man da immer mal so wieder so ein bisschen Marketing rausrechnen. Aber ich habe mir gedacht, wenn nur die Hälfte von dem oder vielleicht auch nur 10% von dem, was der da sagt, wahr ist, boah, dann ändert es ja wirklich alles. Und das war der Moment, wo ich mich hingesetzt habe und habe ChatGPT runtergeladen und habe mir angefangen, damit rumzuspielen. Und von da an begann mein Verhältnis zu ChatGPT, würde ich sagen. Es ist ja manchmal wirklich wie so ein Liebesverhältnis mit Höhen und Tiefen. Und ich habe angefangen, das Ganze systematischer mir anzuschauen. Also wie kann ich das in einem privaten Kontext einsetzen zuerst und dann wie kann ich es in einem Arbeitskontext einsetzen. Und insofern würde ich sagen, ich bin vielleicht kein Spätberufener, aber auch kein ganz Frühberufener, was das Thema betrifft.
So, und auf jeden Fall hast du viele wertvolle Erkenntnisse auf dieser Reise gesammelt, die du heute mit uns noch teilen wirst. Lass uns mal nochmal von KI für eine Minute abstrahieren und so auf dein persönliches Leben gehen. Und ich finde es immer spannend zu verstehen, wie die Historie von Menschen war. Was war denn so, Franz, in deinem Leben das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also ich glaube, ich habe mich in meinem Leben ziemlich viel mit dem Thema, wie bewältige ich Krisen, auseinandergesetzt. Also ich habe Philosophie studiert und meine Partnerin damals in dem Studium, mit der ich zusammen gewohnt und zusammengelebt habe, ja, die ich seit der Schulzeit gekannt habe, also wir waren 7 Jahre zusammen, hatte sehr überraschend Krebs. Sehr überraschend in dem Sinne, dass das ein Nebennierentumor war. Das ist etwas, was ich glaube, in 1 Million Menschen eine Person hat. Ja. Und in dem Alter, also mit 24, 25, eigentlich etwas ist, was nie vorkommt. Also gefühlt ist es so, als würde halt ein Meteorit einschlagen und irgendwie aufs eigene Haus fallen. Und das in Kombination mit meinem Philosophiestudium, wo man sich ja ohnehin schon sehr stark mit existenziellen Fragen beschäftigt, hat mich so ein bisschen an den Punkt gebracht, dass ich mir klar gemacht habe, es kann eigentlich jeden treffen erstmal. Also dieses Konzept, ja, man wird halt 80 und dann stirbt man irgendwie wohlbehütet, das ist vielleicht eigentlich nur eine Fiktion, in manchen Fällen so. Daraus ist bei mir keine Panikmache, glaube ich, entstanden, aber zumindest ein tieferes Nachdenken. Also meine Freundin ist dann nach einem Jahr der schweren Krankheit gestorben, im Jahr 2011, da war ich halt kurz vorm Ende des Studiums. Und bei mir hat es im Wesentlichen bewirkt, dass es mir so gewissermaßen eine Lizenz dafür gegeben hat, das zu machen, worauf ich Lust habe. Auch wenn das vielleicht nicht so in klassischen Berufsmustern abbildbar war. Also ich bin ja irgendetwas geworden, aber das war irgendwo am Ende auch eine Erlösung zu sagen, ja gut, das Leben ist sowieso kurz und da kann ich eigentlich auch meinen Interessen folgen. Und man muss nicht unbedingt irgendeine klassische Berufslaufbahn einschlagen, die so vorgefertigt ist und die dann irgendwie einfach 40 oder 50 Jahre lang innehaben. Das heißt, ich will es auch nicht darstellen als etwas, was nur beflügelt war, weil natürlich war es erstmal fürchterlich traurig. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man nicht aus jeder Krise etwas lernen, etwas ziehen kann, weil man auch beobachten kann, dass viele Menschen aus Krisen nicht stärker werden. Das muss man sagen. Nicht jeder hat Resilienz. Und ob man Resilienz hat, ist nicht unbedingt nur so eine Einstellungsfrage, glaube ich. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit, der Sozialisierung, wie auch immer. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, und ich habe das gelernt, dass Krisen manchmal da sind, um einen wachsen zu lassen und stärker zu machen. Und das heißt, irgendwie, wenn man so eine dramatische Liebesgeschichte mit einem unguten Ende hinter sich hat mit 25, dann ist es, glaube ich, so, dass man auf so eine absurde Weise fast, befreiter durchs Leben gehen kann, wenn man sagt, okay, gut, diese ganze Dramatik ist jetzt erledigt, so, und jetzt mache ich mal, worauf ich Bock habe. Und das, würde ich sagen, hat mich geprägt für mindestens meine 20er, aber ich glaube, ich spüre die Auswirkungen auch noch heute. Weil ich immer an diese Zeit zurückdenke, dieser Krise, und mir denke, in Stresssituationen, ja gut, aber letzten Endes bin ich doch frei, mein Leben zu gestalten.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Du hast es jetzt so ziemlich locker flockig runter erzählt, aber da steckt natürlich ganz viel Drama drin, ganz viel auch Wachstum, persönliches Wachstum, auch ganz viele Erkenntnisse. Deshalb, ich würde da gerne noch auf ein, zwei Dinge eingehen. Du hast über diese Episode in einem deiner früheren Bücher auch schon mal geschrieben und da hast du eine Passage, die ich sehr berührend fand, wo du gesagt hast, eigentlich lernt man doch daraus, lebe jeden Tag, als sei es dein letzter. So, und du bist Philosoph, du denkst gerne und wenn man auch diesen Gedanken zu Ende denkt, dann bist du für dich zu dem Ergebnis gekommen, dass auch das nicht die Lösung ist. Mhm. Denn du hast da so einen Begriff geprägt, der bei mir hängen geblieben ist und sagst, wenn man jeden Tag der Lebenszitrone so ausquetscht, dann mündet das in Hektik und auch nicht einer Gelassenheit, die man ja eigentlich an den Tag legen möchte. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld befinden sich viele auf der einen Seite nur für die Zukunft zu leben, vielleicht für die Rente, dass man seine Genüsse, seine Visionen, seine Träume in eine späte Zukunft transferiert und andere, die probieren nur im Moment zu leben und dann vergessen, dass man vielleicht auch Vorsorge in finanzieller Art, in gesundheitlicher Art oder sowas auch treffen darf. Was würdest du sagen, wie hast du persönlich diese Balance gefunden zwischen im Moment leben, so tun, als sei es der Letzte auf der einen Seite und trotzdem eben auch eine gewisse Perspektive aufs Leben zu haben? Was für Gedanken darf man sich da machen, um den Sweet Spot zu finden?
Also zunächst mal, glaube ich, muss man sich vor Augen halten, es ist nicht einfach. Es gibt da kein Kochrezept. Es gibt auch kein Buch, leider, in dem man das nachlesen kann. Und auch ChatGPT kann einem da wahrscheinlich nur begrenzt weiterhelfen, weil es so eine individuelle Sache ist. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was will ich im Leben? Will ich eher Ruhe, will ich eher Aufregung? Aber, wie du schon sagst, ich glaube, es ist wichtig, sich diese Extrempole vor Augen zu halten. Auf der einen Seite muss ich immer denken an so einen alten Mann, den habe ich mal im Krankenhaus kennengelernt. Der war über 70, der hatte Krebs und der hat erzählt, er hat sein ganzes Leben lang wahnsinnig viel geschuftet und dann hat er am Wochenende noch Fliesen gelegt und das über 30 Jahre lang. Und jetzt hat er sich seinen Mercedes gekauft und dann war der so kurz vom Sterben eigentlich und wir haben dann später erfahren, dass er halt auch wirklich kurz danach aus dem Leben geschieden ist. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, Mensch, Mercedes ist ja schön, aber das ist definitiv die falsche Einstellung. Man kann das wirklich mit einem sehr, sagen wir, technischen Framework betrachten und kann sagen, ja gut, jetzt machen wir mal die Glückssummen unter dem Strich und sagen mal, ja, wie glücklich ist denn jeder Tag? Und wenn die meisten Tage deines Lebens einfach aus Opfern bestehen, dann ist es fast schon egal, wie cool es am Ende ist. Das wird sich nicht ausgehen, egal wie toll es ist. Abgesehen davon, dass ich immer wieder höre, dass es dann in der Rente gar nicht so toll ist, wie man sich das vorstellt, weil man dann zwar die Mittel hat und die Freizeit hat, um ein tolles Leben zu führen, aber vielleicht nicht mehr die körperliche Energie. So, das würde ich sagen, ist der eine Pol. Das heißt, dieses Opfer bringen für eine glorreiche spätere Zukunft, daran glaube ich nicht. Der andere Gegenpol ist natürlich dann dieses, was man so als Carpe Diem bezeichnet, also pflücke den Tag, also nutze den Tag. Das funktioniert meiner Erfahrung nach auch nur begrenzt. Und zwar deshalb, weil, jetzt stell dir mal vor, das wäre dein letzter Tag und du wüsstest das schon. Ich weiß nicht, was du tun würdest. Ich würde wahrscheinlich erstmal eine Panik verfallen, würde auf die Uhr schauen und würde mir denken, so, jetzt muss ich irgendwie noch was total Tolles essen. Dann muss ich am besten irgendwie noch einen Sonnenuntergang erleben. Das muss alles irgendwie dramatisch sein. Das muss vorzeigbar sein. Das muss mit total viel Intensität verbunden sein. Und am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich irgendwie rumlaufen, um noch auf irgendeine Wolkenkratzer zu kommen und dann nochmal runter zu gucken. Das hat, glaube ich, keinen Sinn und es ist zumindest keine Strategie für die Dauer. Deswegen, was man, glaube ich, insgesamt so aus der antiken Philosophie mitnehmen kann, ist, dass es um eine Gemittetheit geht. Also nicht extrem tapfer sein, weil das ist dann nicht mehr Tapferkeit, sondern das ist eigentlich Dummheit. Ja, man riskiert alles. Nicht extrem ängstlich sein, man kommt nie aus seiner Komfortzone raus, man kann nicht wachsen. Und ich glaube, dass es ganz viele solche Eigenschaftspaare gibt, die Extreme darstellen und es geht eigentlich darum, die Mitte zu finden. Was mir auffällt, ist, dass in der, sagen wir mal, Self-Help und Sachbuchindustrie das nicht so ganz wohl gelitten ist als Konzept, weil es sich nicht gut verkauft. Und wir leben natürlich in einer Welt, in der Extreme und Lautstärke wichtig ist. Und wenn ich mich jetzt sozusagen im übertragenen Sinne auf den Marktplatz stelle und sage, Leute, Gemittetheit, seid mal alle ausgewogen, ja, ist schon ganz gut. Also ich meine, du könntest zum Beispiel sagen, ja, sei ganz gut, Schlaf zu haben, aber so wichtig ist das auch nicht. Das funktioniert rein von der Aufmerksamkeitslogik nicht. Deshalb habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Logik der Mittung es ein bisschen schwierig hat heutzutage. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Also ich habe das in meinem Buch so beschrieben, man sollte schon nach höherem, besseren streben, aber man muss sich unbedingt auch den Weg dorthin irgendwie schön machen. Und ich bin da auch darauf gekommen, und da kommen wir wieder zu dem Erlebnis zurück, über das ich vorher geredet habe. Meine damalige Partnerin, die hatte extrem viele Träume, die war sehr, sehr talentiert und hat im Studium sich schon vorgestellt, wie es ist, wenn sie mal eine Doktorarbeit schreibt, die Themen, zu denen sie forschen wird und so weiter und die Städte, in die sie ziehen wird und so. Und das ist total toll, wenn man diese Ambitionen hat und wenn man auch eine Perspektive hat, die darüber hinausgeht, dass man jetzt sagt, ja gut, morgen gehe ich zum Edeka und kaufe mir eine Tüte Milch. So. Aber das Problem war letzten Endes, dass sie dann irgendwann angefangen hat, nur noch in dieser Zukunft zu leben und dann kam plötzlich dieser Schicksalsschlag. Es gibt in der Philosophie, ich glaube von Michel de Montaigne, und geht dann irgendwie auf Sokrates zurück, den Satz, Philosophieren heißt sterben lernen. Das klingt sehr morbid. Aber was damit gemeint ist, ist einfach, bereite dich grundsätzlich auf die Tatsache vor, dass du endlich bist und dass es nicht immer weitergehen wird. Es gibt Leute, die leben so, als würde es dieses Ende nicht geben. Und es gibt Leute, die wissen das schon. Natürlich gibt es auch Leute, die dann in eine Angststarre verfallen. Das ist auch nicht gut. Aber ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal sterben muss, und zumindest wenn ich es dann ahne, dass ich dann so viel Arbeit vorher gemacht habe, dass es dann eigentlich nur noch ein Vollzug ist, aber dass die emotionale Reise eigentlich schon durchlebt ist. Das wäre das größte Ziel, das man, glaube ich, haben kann, wenn man so philosophiegeleitet durchs Leben geht.
Und ich finde das, was du sagst, wenn Menschen hören, oh, diese Person hat eine schlimme Diagnose und sie hat nur noch x Monate oder vielleicht eine absehbare Anzahl Jahre, das ist natürlich dramatisch und schlimm. Aber die Grundlogik, dass es auch in 30 oder 40 Jahren zu Ende sein kann, ist ja erstmal keine andere. Es ist immer endlich. Und aus Sicht der Evolution ist ja auch 30, 40 Jahre nur ein Wimpernschlag. Von daher finde ich genau das, was du sagst. Es klingt für viele beängstigend. Viele machen ja um das Thema Endlichkeit einen großen Bogen. Aber die Menschen, die das mal für sich sortiert und durchdacht haben, sind typischerweise die, die etwas gelassener und zufriedener durchs Leben laufen.
Ja, absolut. Natürlich ist es ein Thema, das gerade in jungen Jahren eigentlich unangenehm ist. Und ich will auch nur diejenigen damit konfrontieren, die darauf Lust haben, sich darauf einzulassen. Also jeder hat das Recht, mit 20 Jahren auch Spaß zu haben. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass man aus der Philosophie, der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts auch ableiten kann, also die haben das sehr schön beschrieben, die haben letztlich gesagt, der Mensch ist eigentlich grundsätzlich verzweifelt. Und zwar verzweifelt, weil es einfach keinen Ausweg gibt aus der Tatsache, dass wir alle sterben werden. So, und das ist ja alles, das klingt morbide, es klingt negativ. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das konstruktiv in seinen Alltag übernehmen? Also wie kann man Lehren daraus ziehen, die einen dann eigentlich stärker machen? Weil es geht ja nicht darum, die Leute runterzudrücken und zu sagen, ja Leute, ihr sterbt doch eh sowieso, das zählt doch gar nichts. Sondern ja, wir sterben sowieso. Und deswegen lohnt es sich jetzt zu leben. Und zwar so, dass die meisten Tage, um es jetzt mal bewusst mittelmäßig zu formulieren, die meisten Tage okay sind. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich mein Lebensziel. Nicht, dass ich irgendwie einen Oscar oder Pulitzerpreis bekomme und dann ist alles super, sondern dass die meisten Tage okay sind. Ich nenne es oder ich beziehe mich da immer auf den Dienstag um 10 Uhr, weil Dienstag, wenn ich mit Freunden von mir rede und die sagen, ja, dieser Job oder oh, diese Beziehung, das wäre doch so toll oder soll ich das eingehen, dieses Wagen, dann sage ich immer, ja, also du malst jetzt total schöne hollywoodeske Fantasien aus, aber die Frage ist, am Dienstag um 10 Uhr, ja, beim ersten Kaffee, wie geht's dir da? Und es ist beim Job auch so. Also ich meine, wenn ich einen tollen Titel bekomme und Head of irgendwas bin und sehr viel Geld bekomme und dann stelle ich mir vor, am Dienstag um 10 Uhr, da habe ich schon irgendwie meine erste Panikattacke, weil es fürchterlich ist. Und ich weiß, du hast dich ja auch mit dem Thema Burnout beschäftigt. Mhm. Und das hat dann auch keinen Sinn. Und insofern interessiert mich eigentlich immer eher der Alltag als diese Glitzer-Champagner-Momente. Und ich glaube, das muss man einüben, also die einzelnen Tage okay werden zu lassen. Ich sage das bewusst zurückhalten, okay werden und nicht fantastisch werden zu lassen. Ja.
Ich finde es eine ganz schöne Philosophie, denn viele würden sagen, Mittelmaß reicht mir nicht. Aber wenn man, du hast vorhin die Summe unter alle Tage gesetzt und du hast in deinem letzten Buch, nicht in dem KI-Buch jetzt, aber ein Zitat möchte ich wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben und ablesen, weil ich so wunderschön formuliert finde. Du sagtest hier, man darf ruhig große Ziele haben. Aber man muss sich klar machen, dass man den größten Teil seiner Zeit unterwegs auf einer Etappe verbringt, auf dem Weg und nicht im Zielbereich, wo der Champagner gereicht wird. So schön können die kurzen Aufenthalte hinter der Ziellinie gar nicht sein, als dass sie für beliebig große Unterwegsstrapazen entschädigen würden. Und es ist ja so ein Kalenderspruch in verkürzter Version, der Weg ist das Ziel, aber unter dem, was du geschrieben hast, habe ich ein Bild. So natürlich passiert man gern die Ziellinie und dann wird man kurz gefeiert, Champagner gereicht etc., aber dann geht man auch schnell wieder aus diesem Zielbereich raus und ist auf der nächsten Etappe. Und ein Leben nur danach auszurichten, sich kurz in diesem Zielbereich wohlzufühlen und den Dienstag um 10 Uhr eben nicht genießen zu können, der ist für viele unterm Strich eben etwas, was man dann auch bereut, wenn man es zu viele Jahrzehnte so lebt.
Bestimmt. Also das ist ja gewissermaßen so eine Sportmetapher. Ich habe mir da die Tour de France vorgestellt. Die Leute, die das machen, die leiden ja unglaublich. Ich bin ja immer sehr fasziniert davon, wenn man sieht, wie die sich so die Pyrenäen hochquälen und man sich eigentlich denkt, wie ist das möglich? Und dann abends wird dann wahrscheinlich noch sehr viel gegessen und dann nehmen die wieder ab und ist ja auch irgendwie unwürdig, dann dehydriert man und das sind irgendwie vorbildliche Menschen dahingehend, dass die sich sehr disziplinieren können. Aber zugleich, glaube ich, ist die Metapher auch wichtig, weil man sich vor Augen halten muss, nicht jeder muss das können. Mhm. Es gibt Leute, die brauchen das, die müssen sich auch ein bisschen quälen vielleicht. Aber ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft das Ideal des Extremsportlers oder des super erfolgreichen Geschäftsmanns total präsent ist. Und das, wir haben vorher über Mittelmaß gesprochen. Ja, gut, wenn alle top sein wollen, dann ist das halt die neue Mitte. Das hat eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, ich halte es für sinnvoller, sich zu überlegen, was ist denn drin in meinem Potenzial? Was kann ich zur Entfaltung bringen, wenn ich so hin und wieder ein bisschen aus der Komfortzone gehe? Und dann reicht es auch. Und dieses es reicht auch, das hat mich immer sehr, sehr geprägt und inspiriert. Das kann man auch im Geschäftlichen einsetzen, das kann man an ganz vielen Stellen verwenden. Es reicht, ist oft, also man nennt es Satisficing, also man stellt sozusagen eine Bedingung zufrieden. Das heißt, ich frage mich nicht die Präsentation für morgen, ja, wie bekomme ich es hin, dass die perfekt ist, sondern okay, wie bekomme ich es hin, dass die 80% gut ist, sodass keiner sagt, oh, der hat jetzt aber irgendwie Quatsch gemacht. Mhm. Das ist ein total kraftvoller Gedanke, finde ich, weil man ja im Leben, aber auch im Geschäftlichen, bei seiner Arbeit, ja vor so vielen Herausforderungen steht. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute, die eigentlich von der Natur her sozusagen High-Performer sind, in dem Sinne, dass sie hohe Ziele haben, dass die dann oft scheitern, weil sie ja irgendwann merken, oh, ich kriege das ja irgendwie gar nicht 100% hin. Oh, ich möchte aber, na gut, dann schlafe ich weniger oder dann strenge ich mich super, super dolle an. Ne? Am Ende habe ich dann vielleicht dieses Ergebnis, das ich haben will. Aber der nächste und der übernächste Tag sind fürchterlich, weil ich im Eimer bin. Und das, so diese Nachhaltigkeit im Leben und im Arbeiten, die finde ich mir ganz wichtig. Das muss ich aber sagen, ist auch so ein bisschen persönlichkeitsbedingt. Also ich war schon in der Schule eigentlich jemand, der so, wie sagt man so schön, das Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Mhm. Und also ich wollte schon immer okay Noten haben, aber es war dann auch okay, wenn ich halt einen Tag vorher mit dem Lernen angefangen habe und dann dachte, ja okay, die Leute denken jetzt nicht, ich bin total der Versager sozusagen, aber irgendwann reicht es auch. Dann kann ich mich nämlich mit der Zeit, die ich dann habe, wieder anderen Dingen zuwenden. Was lustigerweise sich auch ein bisschen widerspiegelt in meinem aktuellen Job, weil bei Blinkist, dieser Buchzusammenfassungs-App, ja, da leben wir eigentlich genau diesen Gedanken, was man sagt.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ist kein Sponsored-Podcast hier. Wir haben keine, wir werden nicht bezahlt dafür. Ist einfach dein Arbeitgeber, genau, den wir jetzt hier auch erwähnen an der Stelle.
Genau. Und wir fassen Bücher zusammen. Und da heißt der Gedanke einfach, vielleicht kann man in einer 15-minütigen Buchzusammenfassung auch schon relativ viel rausziehen, um mit diesem Wissen etwas zu gestalten oder das Wissen weiterzugeben. Und kann man sagen, ja, das ist nicht so gut wie das komplette Buch. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber die Frage ist, wenn ich einen Tag lang Zeit habe und ich kann an diesem Tag 10 Buchzusammenfassungen konsumieren oder ein Buch, dann ist es vielleicht so, dass es in Summe irgendwie schlauer ist, die Buchzusammenfassungen zu nehmen. Also die Frage ist, glaube ich, auch da, was reicht, um weiterzukommen.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, diese 80% gut genug, die faszinieren dich. Und ich kenne dieses Gefühl, es geht mir auch ähnlich, vor allem wenn man noch hinzunimmt, dieses Pareto-Prinzip, was besagt, dass man für diese 80% typischerweise nur 20% des Aufwandes benötigt. Und ich erlebe viele Menschen, die sagen, ja, ist ja eigentlich schlau, aber die 80% reichen mir nicht. Ich möchte es ja perfekt machen. Mittelmaß reicht mir nicht. Und so wie ich dich jetzt kennenlerne, ist es schon sehr inspirierend, wie man wirklich auch aus voller Überzeugung sagen kann, mir reicht das. So, was könntest du Menschen, die aufgrund ihrer Glaubenssätze, ihrer Sozialisierung etc. dann eine gewisse Barriere empfinden, was kannst du ihnen als Gedanken mitgeben, dass man sich etwas mehr entspannt und sagt, vielleicht sind diese 80% in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen vielleicht sogar das neue Perfekte, weil es Ressourcen, Zeit, Energie frei schafft, um noch andere Dinge bewegen zu können?
Ich glaube, zunächst muss man sich hinterfragen und schauen, welche Ideale hat man denn und was wurde denn eigentlich in der Sozialisierung vorgelebt. Meinem Eindruck nach sind Leute, die sehr perfektionistisch sind, Leute, die in ihrer Kindheit oder beim Aufwachsen in irgendeiner Form vorgelebt bekommen haben, du musst aber auch richtig gut sein, weil sonst akzeptieren wir dich nicht. Das ist jetzt eine etwas vorsichtig küchenpsychologische These. Ich würde aber noch was anderes hinzufügen, und zwar, ich glaube, dass wenn man ein bisschen entspannter werden möchte, dass man auch einfach mal gucken sollte, was die Leute, die man selber bewundert, denn so machen. Und wie lockerflockig die teilweise unterwegs sind. Also ich muss zum Beispiel daran denken, ich höre ja seit sehr vielen Jahren Fest und Flauschig den Podcast mit Jan Böhmermann und Uli Schulz und war immer fasziniert davon, dass die ja, das waren ja Deutschlands größter Podcast teilweise, jetzt sind die immer noch ziemlich weit vorne, über Jahre hinweg. Und die kommen da rein, man hört die Klingel im Hintergrund, man hört irgendwie was quietschen im Hintergrund, jemand geht mal kurz auf Klo. Die sagen am Anfang erstmal, oh Gott, heute habe ich echt keine Lust. So. Würde ich mich nie trauen, weil ich natürlich immer versuche, irgendwie in einem guten Stimmung zu sein und präsent zu sein. Und ich sage auch nicht, man sollte so locker sein. Aber mich hat es immer sehr fasziniert, wie dann daraus eigentlich was ganz Entspanntes und Schönes entsteht. Dass die Leute sagen, also in dem Fall die Moderatoren, ja, wir senden so oft. Teilweise haben wir, glaube ich, zweimal die Woche gesendet. Es ist jetzt auch eigentlich egal. Und das wäre so ein damit verbundener Tipp. Nämlich, ich glaube, man muss sich ein bisschen desensibilisieren. Also angenommen, ich bin total perfektionistisch, wenn es darum geht, irgendwelche Kunden-E-Mails zu schreiben. ich glaube, dann führt der Weg nicht daran vorbei, dass man das dann einfach so oft macht und sich vielleicht auch ein bisschen unter Zeitdruck setzt, dass es gar nicht mehr geht, dass es perfekt ist. Das ist total spannend. Was passiert dann? Ich habe ganz am Anfang meiner Laufbahn mal ein Praktikum gemacht hier in München bei der Süddeutschen Zeitung und habe da so ein bisschen mitbekommen, wie Zeitungsjournalisten ihr Produkt machen. Und das ist ganz anders als Magazinjournalisten oder als das, was ich jetzt mache, weil da muss eine Zeitung gedruckt werden, wirklich physisch gedruckt. Das heißt, da wird morgens um 10 besprochen, was sind die Themen des Tages. Und um 17 Uhr wird auf den Knopf gedrückt. Und da darf keiner mehr in einem Text sein, dann darf keiner mehr editieren. Und dann kommt das erste Exemplar um, ich weiß nicht, 17.30, 17.45 dann aus der Druckerei rein. Wow, also das ist ja ein unglaublicher Druck, weil ich weiß, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dann geht der raus in die Welt. Und andererseits ist es auch eine totale Befreiung. Also wenn man den alten Hasen und Häsinnen da mal zugeschaut hat, wie die agiert haben, dann waren die total entspannt. Und wenn dann um 15 Uhr noch jemand gestorben ist und es einen Nachlass geben musste, dann haben die das auch noch geschafft. Und weil die dann einfach in diesem Tunnel waren und dann war es auch gut. Und ein Redakteur hat mir damals mal gesagt, ja komm, entspann dich. Das ist zwar jetzt so, dass es viele Leute lesen, aber übermorgen ist es Altpapier. Und ich meine, das ist in Zeiten des Internets ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt Inhalte produziert, weil die Inhalte ja, die bleiben im Internet. Also das ist sozusagen damals ja wirklich so gewesen bei der Zeitung, dass das Altpapier wurde. Aber wenn man es jetzt mal runterbricht auf verschiedene Berufe, dann würde ich sagen, eigentlich vergessen wir doch nach 2-3 Tagen in einem stressigen Beruf schon, was da irgendwie war am Montag. Und wenn jemand da jetzt irgendwie in einer Präsentation oder einem Bericht irgendeinen Fehler gemacht hat, dann ist es doch, dann wird vielleicht, selbst wenn da getuschelt wird, ey, dann wird irgendwie am Mittwoch eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten beruhigt, zu wissen, dass die Leute gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich haben, wie ich glaube, dass sie haben. Weil, wieso sollten sie? Das ist ja auch irgendwann langweilig. Die beschäftigen sich vor allem mit sich selber. Wir beschäftigen uns ja alle eigentlich ziemlich stark mit uns selber und kreisen darum, wie wir wahrgenommen werden. Aber wenn das jeder macht, dann gibt es gar nicht so viel Aufmerksamkeit für die Person.
Ein weiterer Gedanke, der mir hilft, um genau das umzusetzen im Alltag, was du beschreibst, ist, dass dieser 100%-Anspruch ist ja immer nur subjektiv unsere eigene Perspektive. Der Adressat, der Empfänger von einem Ergebnis, der weiß ja gar nicht, was die 100% sind. Und ich habe oft erlebt, als ich in dieser Umstellungsphase von 100% auf 80% Anspruch war, dass ich mal Experimente gemacht habe, mal einen 80% Tag gemacht, mal einen 80% Woche gemacht, einfach um Feedback einzusammeln, ob andere das denn bemerken würden. Und das Ergebnis war immer, dass niemand es bemerkt hat. Ich würde sogar behaupten, dass das Ergebnis oft nicht mal ein anderes war, sondern dass es nur ein Mindset-Shift ist, um zu sagen, ob man sich jetzt so unter Druck setzt, dass alles perfekt sein muss, oder ob man auch den Mut hat, schon eine etwas frühere Version in die Welt rauszulassen. Und das finde ich nochmal ganz entscheidend für die, die sagen, nein, das klingt zwar logisch, aber das ist mir nicht gut genug, dass es vielleicht in der Realität keinen Unterschied macht, aber einen großen Unterschied, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel man einfach an Ressourcen da reinsteckt, beziehungsweise auch verschwendet, muss man sagen. Weil wenn man überlegt, mit einem Fünftel des Einsatzes ein gut genug Ergebnis zu kreieren, wie viel mehr Freizeit man hätte. Und die Menschen, die vielleicht sagen, sie sind im Angestelltenverhältnis, das ist nicht Freizeit, wie viel mehr Projekte könnte man generieren? Wie viel von dem, wozu man nicht kommt, könnte man auf einmal schaffen?
Ich glaube, das hat dann noch eine Gegenseite, nämlich zu sagen, okay, vielleicht muss ich gar nicht 10 Stunden am Tag an irgendwas arbeiten, um tolle Ergebnisse zu bekommen. Andererseits glaube ich aber, diesen Zustand des Deep Works, also des tiefen Arbeitens, den muss man sogar fördern. Also ich denke mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich 4 Stunden am Tag richtig konzentriert arbeite, also ohne Ablenkungen, wirklich etwas durchdenke, etwas schreibe, etwas konzipiere, dann kriege ich da wahrscheinlich 90% des Mehrwerts des Tages. Der Rest ist dann so Kleinzeug. Das habe ich auch gemerkt, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da war es auch so, ich bin ja so ein Tracking-Fetischist und habe das mal so mit einer Tracking-App dokumentiert. Also jeden Tag, an dem ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich aufgenommen und habe geguckt, wie viele Stunden arbeite ich da. was rausgekommen ist, ist, also das hat dann schon auch gut geklappt in einer guten Zeit insgesamt so, dass normale Tage waren mit 3 bis 4 Stunden Schreiben. Richtig heftige Tage waren 6 Stunden Schreiben und ein 8-Stunden-Tag, wo man nur denkt, schreibt, danach kann man eigentlich Urlaub nehmen. Das habe ich, glaube ich, 2-mal in dieser ganzen Dissertationszeit gemacht. Und das zeigt für mich, ehrlich gesagt, auch, dass diese Logik von, wir müssen immer, immer länger da bleiben und wir müssen irgendwie All-Nighter machen, was auch Leute wie Elon Musk, glaube ich, so propagieren, wir schlafen jetzt so im Büro. Ich kann mir nicht vorstellen, was man da tut in der Zeit. Ich glaube, das ist eher so ein soziales Ritual, um die Leute einzuschwören und sicherzustellen, dass die sich wirklich nur auf die Arbeit konzentrieren. Aber wenn ich 4 Stunden irgendwie halbwegs kluge Sachen gemacht habe, dann reicht das auch. Also auch da wieder das Thema, ja, was ist denn eigentlich der gesellschaftliche Anspruch oder was erwartet man eigentlich, worüber redet man und was ist denn eigentlich Sache? Ich glaube, dass Leute, die sagen, ich habe ganz viele Überstunden gemacht, dass die entweder versuchen, diesen sozialen Vorstellungen zu entsprechen oder die machen halt einfach relativ wenig Produktives oder sind nicht besonders effizient, um es mal hart zu sagen. Und ja, das kann man natürlich weiterdenken und gesellschaftlich weiterdenken. Man kann sagen, okay, wenn wir eine Kultur schaffen, in der E-Mails aufs Notwendigste reduziert werden, Meetings halbiert werden oder ganz gestrichen werden, irgendwelche Workshops, wo 30 Leute drin sitzen und nur 2 was tun, gestrichen werden. Wenn man das alles mal runterkürzt und wirklich bei einer kürzeren Arbeitszeit ankommt, na, vielleicht ist dann diese 4-Tage-Woche in manchen Bereichen doch keine Illusion. Aber dazu braucht es halt Leute, die was von Arbeitskultur verstehen und vor allem output-orientiert sind und nicht bewerten, dass man sozusagen rumsitzt und Kaffee trinkt und sich unterhält, sondern wirklich, wirklich auf die Ergebnisse schaut. Das klingt jetzt erstmal hart, ist aber, da ist ein humanistischer Kern drin. Der humanistische Kern ist, Arbeit ist zum Arbeiten da und dann bin ich aber auch fertig und dann reicht es auch und dann gehe ich nach Hause. Also das wäre eine Richtung, von der ich mir wünschen würde, dass wir in unserer Gesellschaft gehen. Es geht nicht in allen Bereichen. In Serviceberufen muss ich zum Beispiel präsent sein. Aber gerade in dieser Wissensökonomie, da ist das Thema Effizienz noch nicht durchgespielt, glaube ich.
Da bin ich mir, das glaube ich, kann man fast streichen, sondern ich komme aus einer Branche, ursprünglich Unternehmensberatung, ist jetzt schon Anfang der Nullerjahre und hat sich auch viel geändert zum Positiven. Aber damals war es ein Leistungskriterium, wie viel Anwesenheit man hat, diesen Begriff des Facetiming. Wer als erstes kommt, als letztes geht, ist der motivierteste, der kompetenteste. Und wenn ich mir dann ansehe, natürlich haben alle anderen Kollegen es viel besser gemacht als ich, aber natürlich hat man gewisse Zeit im Internet, die man dann verbringt, um die Lücken zu füllen oder private Dinge macht oder was auch immer. Denn es war damals so, wenn man tatsächlich um 7 oder 7:30 fertig gewesen wäre, wie wäre man belohnt worden? Mit noch mehr Arbeit. So, und diese Anreizstruktur, die funktioniert dann eher schlecht, weil es erzieht alle dahin, dass man für die gegebene Arbeit einfach immer länger braucht, weil jeder es so tut. Und das werden wir jetzt hier nicht gelöst kriegen, aber ich gebe dir komplett recht, dass da sehr viel Kulturdiskussion und Prozessdiskussion auch drinsteckt. Wir können da gerne noch ewig drüber weiterreden, aber ich möchte jetzt vor allem auch auf das Thema KI kommen, denn da hast du ein ganz wunderbares Buch vorgelegt, was ich vorab lesen durfte. Vielen Dank dafür. Das heißt, wie KI dein Leben besser macht. Und das ist erstmal ein Titel, der schön klingt, wo viele aber direkt ein Fragezeichen oder ein Aber machen würden, denn die Gelassenheit, die du jetzt hier ausstrahlst, die haben viele Menschen nicht, wenn sie das Thema KI auch hören. Denn da sind sofort Ängste mit verbunden, Zukunftsängste, Jobängste, gesellschaftliche Ängste etc. Bevor wir auf die Lösungen, die du auch vorschlägst, eingehen, was glaubst du, woher kommt das, dass Menschen vor den neuen Dingen, vor neuen Technologien, in diesem Fall KI, erstmal so einen großen Respekt bis hin zu Angst haben und das nicht alle erstmal umarmen und sagen, wie wunderbar?
Ich glaube, erstmal haben Menschen, die eine Skepsis gegenüber diesem Thema haben, recht dahingehend, dass das ein abstraktes Thema ist und wenn ich es nicht verstehe und das kommt aus dem Silicon Valley, das kommt aus Amerika, das scheint irgendwas zu tun haben, zu haben mit großen Konzernen, die mir irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Leute erstmal skeptisch sind. So, also war bei mir auch so. Ich dachte mir, was soll das jetzt eigentlich sein? Das Interessante ist dann aber, dass wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man rausfindet, es gibt nicht die KI. Also ich fange das Buch an mit einer Präsentation, die ich mal auf YouTube gesehen habe. Die hat mir ein Kumpel von mir geschickt, und zwar war das die Präsentation von dem CEO von Nvidia, also dieser Chip-Firma, die jetzt ja total viele Profite macht dadurch, dass sie halt die Chips herstellt, die man für die KI-Revolution braucht. Und der hat dann so einen Film eingespielt und da hat man die KI gesehen. Das war so wie so eine gottgleiche Figur, die Blinde sehen macht und irgendwie, ich weiß nicht, den Hunger der Welt besiegt und so weiter. Das war dann die KI. Ich sagte noch, I am AI. So. Und dann habe ich so über Signal mit meinem Kumpel eine Diskussion darüber angefangen. Was soll das eigentlich? Und dieser Freund von mir, der hat sich mit KI schon beschäftigt, als das noch kein Thema für die Massen war, sondern eher auf der technischen Seite kannte der sich aus. Und der sagte, das ist doch ziemlich blöd, weil die Leute glauben jetzt, die KI ist wie so eine personifizierte Gottheit oder eine apokalyptische Kraft oder von mir ist auch eine heilsbringende Kraft, die jetzt irgendwelche Dinge will, die Entscheidungen trifft und die was mit uns anstellen will. Und dagegen versuche ich ein bisschen anzuschreiben, denn KI ist ein Überbegriff für ein großes Forschungsfeld, das so unterschiedliche Dinge beinhaltet, wie eben die Chatbots, die wir kennen, aber auch sowas wie autonomes Fahren, Computer Vision, also die Möglichkeit, Objekte zu erkennen und maschinell zu verarbeiten. Da gibt es sehr, sehr viel. Im weitesten Sinne zählt da sogar sowas dazu wie so Schachcomputer, die man vielleicht aus Ende 90er kennt, so Garry Kasparov, der mal irgendwie verloren hat gegen einen IBM-Computer. Auch das ist im weitesten Sinne schon künstliche Intelligenz. Und das heißt, man muss da, glaube ich, erstmal sortieren. Ich glaube, das, was jetzt wirklich ein interessantes Potenzial hat, ist generative KI. Also KI, die in der Lage ist, Texte, Bilder, Musik, teilweise auch schon Videos und auch Code, also Programmiercode, zu erstellen. Gewissermaßen aus dem Nichts, nur basierend auf einer natürlich sprachlichen Eingabe. So, das ist das, was man so schönes Prompten nennt. Also Prompten heißt im Grunde einfach nur Anweisungen geben, so wie man einem Menschen Anweisungen geben würde. Wir können da vielleicht später nochmal ein bisschen auf die Details eingehen. Aber das ist eigentlich das, worüber wir jetzt gerade reden. Es gibt darüber hinaus im gesellschaftspolitischen Bereich noch andere Themen, beispielsweise KI-basierte Kontrollsysteme oder so. Aber mir geht es wirklich um generative KI und wie die den Alltag besser macht. Und zwar, indem sie Inhalte erstellt, aber auch Aufgaben automatisiert. Und jetzt so die Frage, ja, wieso sollte mir das keine Angst machen? Ich glaube, Angst ist ja immer sehr unspezifisch. Also ich habe mal gehört, dass man in der Philosophiegeschichte zwischen Furcht und Angst unterscheidet. Furcht ist vor etwas Konkretem und Angst ist unspezifisch. Angst ist so ein Gefühl, das man auf Englisch auch als Anxiety beschreibt. So. Also das ist Unwohlsein, das, wo ich gar nicht so weiß, wovor eigentlich, was ist jetzt eigentlich das Problem? Und wenn man das mal nimmt, dann würde ich sagen, ja, die Angst entsteht aufgrund der Tatsache, dass sich viele Leute wenig darunter vorstellen können, was KI ist, wenn sie es noch nicht ausprobiert haben. Deshalb ist mein Buch oder unser Buch, das ich zusammen mit Dirk von Gehlen geschrieben habe, eigentlich vor allem so eine Inspiration, um mal auszuprobieren und zu gucken, was kann mir das konkret bringen. Manche Sachen bringen mir überhaupt nichts. Vielleicht ist es mir total egal, dass ich irgendwelche Songs generieren kann. Aber vielleicht hilft mir ChatGPT beim Erstellen von E-Mails und dann habe ich so einen kleinen Reiz, mich da ein bisschen tiefer reinzudenken. Und morgen überlege ich mir, oh, wenn ich da eine E-Mail schreibe, vielleicht kann ich da ja alle 10 E-Mails, die ich schreiben muss, automatisiert machen. Und dann am übernächsten Tag denke ich mir, Mensch, die waren aber eigentlich ganz gut gelungen. Lass mich das nochmal reinfüttern in die Maschine und lass die Maschine und mich lernen, was gute E-Mails sind, gute Kunden-E-Mails. Und das erlebe ich jetzt relativ stark in meinem Job. Also ich bin bei Blinkist dafür zuständig, das Thema KI voranzutreiben und arbeite mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Ich komme vorher so aus dem redaktionellen Bereich, jetzt bin ich eher im Marketing. Mhm. Aber ich höre auch ganz viele verschiedene Anwendungsszenarien aus unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt die Personalabteilung ist, die Finanzabteilung. Alles und natürlich auch Engineering, also Softwareentwicklung. Alle sind da jetzt irgendwie langsam so interessiert. Und es gibt Leute, die ausprobieren wollen und welche, die es vielleicht nicht so wollen. Und meine Mission ist nicht, den Leuten, die über Theorie zum Thema KI nahezubringen, sondern meine Mission ist eigentlich, den Leuten zu sagen, probiert einfach aus. Es kann relativ wenig schiefgehen, denn das ist das Tolle an generativer KI. Das ist eine unglaublich komplexe Technologie, die über vielschichtiges Lernen funktioniert und neuronale Netze. Das ist alles wahnsinnig komplex, aber in der Anwendung ist das eine Technologie, die sehr, sehr einfach ist, weil sie auf natürlicher Sprache basiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute, gerade Ältere, nicht so verstehen möglicherweise. Denn wenn man gewohnt ist, mit Computern noch zu arbeiten, in so einem Modus von, hier ist eine Eingabeaufforderung, es gibt keine Fenster, sondern ja, ich tippe. Es gibt ja noch Leute, die das noch kennen aus den 80ern. Also ich kenne es nicht mehr, aber ich kenne auch Microsoft DOS. So, das ist so die letzte Oberfläche, die mir noch Angst gemacht hat. Dann denkt man sich so, okay, komplexe Tätigkeiten und komplexe Technologie erfordern auch auf der Anwenderebene, dass ich da Bücher lese. Bei uns lag irgendwo nochmal so eine Anleitung für ein Commodore 128 rum und ich habe das, ich habe es nie gelesen, aber das war so dick. Mhm. Und heute ist die Technologie ja fortgeschritten. Auch iPhones waren deshalb so erfolgreich, weil man wischen konnte und weil meine Kinder können das bedienen. So, das ist sehr intuitiv. Ich glaube, die KI ist auch ein Beispiel für Technologie, die sich extrem intuitiv anwenden lässt. Klar, es gibt ein paar Tipps und Tricks, die man kennen sollte. Aber ich glaube jetzt nicht daran, dass jeder zweiwöchige KI-Fortbildungen geschickt werden sollte, um dann die Geheimnisse der KI kennenzulernen, sondern einfach ausprobieren, gucken, wie das funktioniert, vielleicht die KI selber mal fragen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also erklär mir doch mal, wie du funktionierst. Mhm. Und dann einfach gucken, ausprobieren. Das ist das Schöne jetzt an dieser neuen Technologierevolution. Und dann geht die Angst auch weg.
Mhm. Und ich erlebe auch viele Menschen, die da noch Berührungsängste haben, die ich auch am Anfang hatte und sehe da so zwei Trends. Die einen sagen, genau wie du gerade beschreibst, ich muss mich da erstmal schulen lassen, bilden lassen. Im dritten Quartal wird mir mein Arbeitgeber eine Schulung geben und dann fange ich damit an. So, das höre ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn Menschen dann mal für sich so ein bisschen probieren und mit den ersten Ergebnissen sehr unzufrieden sind, dann sagen sie, das ist doch nicht so gut, wie alle gesagt haben. Weil es einfach daran liegt, dass man noch nicht gut ist. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung beschreiben, je mehr Zeit man investiert, je mehr man einfach über Wiederholungen, über Versuche geht, desto besser werden die Ergebnisse auch und dann fängt sehr schnell an, auch sehr mehrwertig für einen selber zu werden. Und wie man auch so die Babykrankheiten oder die ersten Fehler vermeiden kann, das wirst du uns gleich noch ein paar Tipps geben, wie man gut promptet, mit Fingerspitzengefühl promptet, wie du hier schreibst. Aber ich kann wirklich jeden und jede, egal wie alt man ist, egal in welchem Job man ist, dazu ermutigen, einfach mal zu experimentieren, weil das sagt mir jeder Experte, Expertin in dem Bereich, dass der Großteil des Besserwerdens entsteht dadurch, dass man es macht und nicht, dass man irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Schulungen durchläuft. Würdest du das unterschreiben?
Total. Du hattest ja neulich die KI-Professorin Jasmin Weiß da. Und genau. Ich habe mich sehr gefreut, als sie die 70-20-10-Regel, glaube ich, war es, vorgestellt hat. Denn das deckte sich sehr mit etwas, was ich in meinem Buch auch geschrieben habe. Und zwar, die Idee da war ja, also erstmal ausprobieren, 70%, dann 20% sich unterhalten mit Leuten und 10% ist vielleicht noch so dieses formellere Training.
Genau.
Genau so habe ich das auch, oder so ähnlich formuliert. Ich glaube, die Leute tendieren dazu, ja, erstmal es gibt ja auch sogar gedruckte Handbücher zu dem Thema, aber oder irgendwie zu googeln und sich damit irgendwie zu beschäftigen, statt das auszuprobieren. Und meine Regel ist einfach 90-10. 90% ausprobieren, 10% irgendwie, ja, in Handbüchern gucken, in Dokumentationen gucken, googeln. Weil man lernt dadurch so viel. Es ist ein bisschen wie eine Kunst. Ich habe mich neulich unterhalten mit einem KI-Chef eines großen Unternehmens und der meinte, er war 15 Jahre lang im Machine Learning. Also er hat wirklich die Technologie von den Anfängen noch sehr tief irgendwie durchstiegen. Und er meinte, fürs Prompten braucht er all das nicht. Das ist total egal. Mhm. Denn das ist eher wie so eine Kunst, wo man verstehen muss, wie man mit dieser Maschine interagiert, wenn wir jetzt mal von Chatbots reden. Und das deckt sich auch absolut mit meinem Eindruck. Und das heißt aber auch, wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe von KI und mich damit beschäftigen möchte, dann kann ich jetzt auch sehr schnell sehr gut werden. Denn das ist keine Kunst, das ist keine Einstiegshürde da, wie ich sage jetzt mal, wenn ich irgendeine Programmiersprache lernen muss und dann erst einmal mal vielleicht ein paar Monate weg bin, um es zu verstehen. Sondern ich kann wirklich loslegen und wenn ich einfach nur Lust habe, ein bisschen die Nuancen rauszuarbeiten, ja, was muss ich in meinem Prompt verändern, dann bekomme ich auch einen Output, der besser ist. Und ich muss einfach dranbleiben, weil diese Modelle, die werden immer besser, die können unterschiedliche Sachen. Nicht jedes Modell ist für jeden Zweck gleich gut geeignet, aber das ist auch nichts, wo ich ein Handbuch lesen muss, sondern da muss ich auch mal ein bisschen gucken, wie ist es erfahrungsgemäß. Ja? Wenn ich diesen Assistenten verwende und dann noch ein Dokument hochlade und dann noch diesen Befehl eingebe, dann funktioniert Claude 3.7 Sonnet besser als GPT-4. Das klingt jetzt alles so kompliziert, aber das sind einfach Anwendungsfälle aus meinem Alltag, wo man einfach sagt, ich weiß nicht, warum das so ist. Und wenn man den Release-Notes folgen würde, dieser Modelle, ja, dann würde man es nicht verstehen, weil dann das eine Modell besser wäre als das andere. Aber es funktioniert halt einfach. So. Und das heißt, es ist sehr viel praktisches Wissen da jetzt drin. Fast wie ein Handwerk.
Genau zu dem Punkt gibt es eine, wie ich finde, sehr sympathische Formulierung, wo du sagst, es gibt jetzt diesen Begriff des Prompt Engineers, was du auch offiziell bist. Aber Ingenieur klingt schon wieder so wahnsinnig komplex und hochtrabend, als müsste man eine lange Ausbildung dafür machen. Und du sagst, es ist eher wie ein Handwerk oder gerade hast du eine Kunst gesagt, die man sich sehr schnell auch durch eigene Erfahrung kreieren kann. Und ich nehme da zwei Dinge mit. Erstens, dass wir alle, wie du gerade sagst, sehr schnell sehr gut werden können und dass auch Menschen, die heute am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, auf einmal da eine Option haben, dass man durch eigenes Zutun, nicht durch fünfjähriges Studium, sondern wirklich durch sich mal Zeit investieren, eine sehr gefragte Fähigkeit jetzt entwickeln kann, die gerade viele, viele Firmen auch brauchen.
Absolut. Ich habe gerade in der letzten Woche ein Vorstellungsgespräch gehabt mit Leuten. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben, die Prompt Engineering beinhaltet als wesentlichen Teil und habe mir da überlegt, was könnte denn eine Aufgabe sein, die man den Leuten stellt und habe dann so fünf Teile gemacht. Dafür gibt es ja auch keine Regeln, sondern das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten auf der Arbeitnehmerseite. Was wollen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich? Und dann mit den Teams zu reden, was soll diese Person machen und daraus Aufgaben abzuleiten, das fand ich wahnsinnig spannend. Und es zeigt aber auch, jetzt langsam entstehen diese Rollen, die dann einfach nicht mehr heißen Campaign Manager, sondern Campaign und Prompt Engineering Manager oder so. Mhm. Zum anderen glaube ich, wahrzunehmen, dass gerade in der Technologiebranche AI first das Thema ist. Das heißt, nicht unbedingt, dass in der Zukunft die Leute 10% nur eine Prompt-Engineers haben werden, sondern ich glaube, das geht eher in die Richtung, dass das ein Grundwissen sein muss, das alle haben und das auch zunehmend abgefragt wird. Mhm. Tech beginnt, bis es vielleicht sagen wir, im Bereich der deutschen Behörden angekommen ist, dauert es noch ein bisschen. Aber ich habe auch mitbekommen, dass es an den Hochschulen schon ein großes Thema ist und so. Das heißt, es gibt einerseits neue Jobs für Leute, die sich darauf spezialisieren. Dann gibt es natürlich Jobs für Leute, die den technischen Hintergrund kennen müssen. Und dann gibt es aber auch viele Stellen, wo das einfach so eine Anforderung ist. So wie man heute sagen würde, ja, du musst halt Outlook bedienen können, klar. Mhm. So wird man halt morgen sagen, ja, so Prompt Engineering Basic Skills, das gehört einfach dazu, einfach weil die Leute dadurch so viel produktiver werden. Und das wird allerdings jetzt noch ein interessanter Weg werden, weil es dafür kein Script gibt. Ja. Also manche Firmen werden das Thema verdrängen, andere werden sehr proaktiv draufspringen. Es gibt auch Fälle von Firmen, das haben wir neulich bei der Sprachlern-App Duolingo gesehen, die gesagt haben, ja, KI ersetzt jetzt mehr oder weniger komplett unsere Contractors, also freiberuflichen Mitarbeiter. Mhm. Und AI first, und das hat sich, und das ist jetzt unsere Strategie, und die mussten sehr schnell zurückrudern, einfach weil die Qualität nicht gepasst hat. Also da sehen wir auch, so toll KI ist, es muss halt immer mit Hirn passieren. Meine Erfahrung bei Blinkist ist, die Magie passiert nicht, wenn ich auf den Knopf drücke und sage, KI, mach mal hier. Sondern die Magie passiert, wenn ich mich mit Leuten, denen ich vertraue und die wirklich Ahnung haben von ihrem Metier, zusammensetze und sage, okay, was machst du, was sind so deine typischen Arbeitsabläufe? Wo kann ich dir helfen, mit KI effizienter zu werden? Und dann aber darüber hinausgehen, auch wo kann ich dir helfen, auf bessere Gedanken zu kommen? Also beispielsweise Marketing, Brainstorming. man kann da viele Leute an einen Tisch setzen und kann sagen, welche Konzepte überlegen wir uns jetzt fürs Marketing. Kann man machen. Es wird auch möglicherweise gut sein, wenn man gute Leute hat. Ich würde aber behaupten, wenn man vorher noch ChatGPT oder Claude oder Gemini oder wie diese Tools heißen, reinbringt und sagt, okay, mach uns jetzt mal einen Möglichkeitsraum auf. So, das hätten wir gerne. Gib uns mal 50 Konzepte, die wir machen können. Und legt uns die mal auf den Tisch. Und dann holst du die Menschen rein und die schauen sich diese 50 Konzepte an und beginnen basierend darauf ein Gespräch. Dann glaube ich, dass die Ergebnisse interessanter, vielfältiger und besser sein werden. Wenn ich natürlich sage, ey KI, gib mir einfach eine Marketingkampagne und erkläre nichts. Mhm. Dann werde ich halt einfach etwas sehr Generisches und Langweiliges bekommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Leute, die solche Tools genutzt haben, erstmal so gesagt haben, ja, das ist nicht toll, da setze ich lieber einen Menschen hin. Und da wären wir jetzt auch schon vielleicht so bei diesem Thema Prompten, weil ein wichtiger Aspekt des Prompten ist der Kontext. Das heißt, ich glaube, dass Menschen unterschätzen, wie gut man mit Chatbots reden kann, im Sinne von, man kann damit sich unterhalten wie mit Menschen, denen man einen Auftrag gibt. Also wenn ich einem Freelancer einen Auftrag gebe und sage, übersetz mal bitte auf Spanisch, so, dann wird er generisches Spanisch liefern. Wenn ich sage, okay, das sollte vor allem in der Gegend um Madrid verstanden werden und da sollten ein paar Anspielungen sein, die nur die Leute da verstehen und es ist für folgenden Zweck und es sollte bitte knackig sein und es sollte bitte die Zielgruppe der 35-jährigen Frauen ansprechen. Und so, wenn ich da immer spezifischer werde, dann kommen gute Ergebnisse raus. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Erklären auch, wofür ist das Ganze. Ja, man kann sagen, mach mal, und man kann sagen, guck mal, ich bin der und der, meine Aufgabe hier in diesem Firma ist die und die. Und ich bräuchte jetzt für die, weil wir haben ja neulich haben wir das und das gemacht und das hat nicht funktioniert, deswegen würde ich jetzt gerne hier mal. Also wirklich ganz, ganz simpel ausformulieren, was jetzt die Situation ist, so wie im Briefing. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, ist einfach ganz klar zu sagen, was genau soll gemacht werden. Den kriegen aber die meisten Leute hin. Der dritte Punkt, den ich spannend finde beim Prompten, ist der Persona, nennt man das. Das ist das Schlagwort, das damit verbunden ist. Das heißt, man zwingt die Maschine dazu, eine Person zu sein, die eine gewisse Aufgabe erfüllt. Du bist ein talentierter Übersetzer, der folgenden Stil hat. So, statt einfach zu sagen, übersetze das. Hat bei uns manchmal überhaupt nichts bewirkt, aber manchmal wirklich sehr viel. Ein Beispiel, wir haben gearbeitet an einem Prompt, der Texte generieren soll. Und wir haben zuerst einfach mal gesagt, das ist einfach nur für Blinkist. Und dann waren die Ergebnisse ganz gut, aber ein bisschen langweilig. Und dann habe ich so ein bisschen mit dem Prompt rumgespielt und habe herausgefunden, dass wenn ich die Formulierung verwende, ich glaube, es war so, you are a coach for the mind, und habe so ein bisschen erklärt, dir geht es darum, Leuten wirklich Erkenntnisse einzuhauchen und deswegen ist deine Sprache auch irgendwie sehr prägnant und to the point und so. Und so einen Absatz geschrieben, du bist jetzt dieser spezifische Coach und so fühlt sich das, muss ich das jetzt hier anfühlen, dann kamen bessere Ergebnisse raus. Das heißt, und das Spannende an der ganzen Sache ist, finde ich, das sind eigentlich geisteswissenschaftliche Kompetenzen und keine Tech-Kompetenzen. Und deswegen mag ich das Thema so gern, weil ich komme aus der Geisteswissenschaft, ich komme aus der Philosophie. Mein Zugang zur Welt ist nicht Code und es ist nicht Mathematik, sondern es ist Sprache. Und lange Zeit wurden ja Geisteswissenschaftler so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verlacht, aber zumindest abgestempelt als potenzielle Taxifahrer, weil man gesagt hat, ja gut, Kommunikation ist ja gut und schön, Sprache ist ja gut und schön, ihr könnt schön formulieren, da könnt ihr dann mal einen Werbetext schreiben, aber komm, mach doch Marketing, mach doch irgendwie BWL oder so. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich glaube, die Kernkompetenz, um einen Chatbot zu bedienen, ist nicht, dass man Python oder JavaScript kann, sondern dass man das, was man will, ausformulieren kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass das alleine schon eine Hürde für viele Leute ist und eine Kompetenz, die man schulen muss.
Und du hast auch so schön geschrieben, gutes Prompten erfordert logisches Sprechen und logisches Sprechen erfordert logisches Denken. Und diese Zeit darf man sich, glaube ich, auch im Prompten nehmen, weil viele sagen, wie bei so einer Google-Suchfunktion, man will innerhalb von 5 oder 10 Sekunden den Prompt fertig haben. Aber die Zeit, die man investiert, das darf auch mal 5 Minuten dauern. Oder wenn ich dir jetzt zuhöre, sitzt ihr manchmal vielleicht stundenlang an einem wichtigen Prompt dran, in den Iterationsstufen. Aber das Ergebnis, was dann gerade bei repetitiven Aufgaben, wenn der Prompt dann wirklich exzellent ist, da ist das Ergebnis ein Faktor Vielfaches von X besser.
Absolut. Und wenn man sich die Prompts dann anschaut, dann sind die lang, aber man denkt sich vielleicht beim ersten Lesen, naja gut, das hätte ich jetzt irgendwie auch gekonnt. Und dann merkt man aber erst, und Iterationen sind ein gutes Schlagwort, wie viel Arbeit da eigentlich auch drin steckt. Und also meine Arbeitsweise ist sehr simpel. Ich habe einen Google Doc, ich habe einen Prompt und baue mir einen kleinen Assistenten, wo ich gewissermaßen diese Prompts ausprobieren kann. Also Assistent bedeutet einfach eine Art Formular, wo ich einen Prompt eingebe, den ich dann immer wieder anwenden kann. Das gibt's bei vielen verschiedenen Anbietern. Und dann probiere ich aus und füge diesen Prompt ein, schaue, was das Ergebnis ist. Überlege mir, wo will ich eigentlich hin? Was könnte ich jetzt im nächsten Schritt tun, damit ich näher an das Ergebnis komme? Und versuche aber auch verschiedene Szenarien, verschiedene Inputs auszuprobieren, um sicherzustellen, dass das nicht nur einmal funktioniert, sondern immer funktioniert, dass diese Konsistenz gegeben ist. Mhm. Das ist eine Tätigkeit, die kann jeder machen, der mit Hirn dabei ist. Das ist, glaube ich, so die wichtige Botschaft. So, und dann probiere ich das aus, kommt raus. Dann in der nächsten Iteration versuche ich vielleicht noch ein paar Zusatzbedingungen zu finden. Beispielsweise Textgenerierung. Man denkt ja, wenn man nicht so aus dem Content-Bereich kommt, vielleicht nicht dran, aber wenn man einen Prompt schreibt, der Inhalte generiert und vor allem automatisiert generiert, muss man ja auch sicherstellen, dass da kein Quatsch bei rauskommt. Zum Beispiel sollte man verhindern, dass Kontroverses oder irgendwelche Schimpfwörter drin sind und so weiter. Also man muss auch immer über diese Edge Cases nachdenken, über diese Sonderfälle, wo der Prompt falsch oder in die falsche Richtung abbiegen könnte. Und die verhindern. Also das heißt, ich denke quasi auch ex negativo, was will ich nicht haben in diesem Prompt? Mach bitte nur das und das und halte dich strikt daran. Dann gibt es noch so kleine Zusatzelemente wie die sogenannte Temperatur. Die Temperatur sagt im Grunde nichts anderes als, wie nah soll die KI an dem Befehl dran sein und wie kreativ darf sie sein. Ja. Und wenn man die zu hoch dreht, das ist dann auch immer sehr lustig, dann klingt es erstmal lustig, dann klingt es irgendwann inkonsistent und irgendwann würde jemand, der betrunken sein, einfach Output liefern und irgendwann hat man dann nur noch irgendwelche Wörter, die keinen Sinn ergeben. Das heißt, man kann, allein konzeptionell ist das doch Wahnsinn, man kann einen Regler nehmen und den hochschieben und dann ist das Ganze kreativer. Wenn ich das vor 5 Jahren jemandem gesagt hätte, dann hätte die Person wahrscheinlich gesagt, ey, das ist da glaube ich eher, dass Autos fahren, aber das wird nie passieren. Und das ist faszinierend, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen, aber ich muss auch sagen, es ist natürlich für die ganze Kreativbranche auch eine riesige Herausforderung. Dirk von Gehlen, der mit mir dieses Buch geschrieben hat, der schildert, wie er ein Chat-DVG entwickelt hat mit seinen KollegInnen. Also Chat-DVG ist quasi eine abgewandelte Version von ChatGPT, die so klingt wie Dirk von Gehlen. Und wenn man Dirk kennt, weiß man, dass er sehr witzig schreiben kann. Er war in der Deutschen Journalistenschule, ist ein sehr profilierter Autor und hat einen unverkennbaren Stil. Und dann haben die mal ausprobiert, ja, könnte man das nicht nachbauen? Und Dirk war dann dabei bei der ersten Demo dieses Chat-DVGs und lachte dann noch und er meinte dann, irgendwann blieb ihm so das Lachen im Halse stecken, weil er gemerkt hat, oh, diese ganzen Manierismen, diese ganzen Besonderheiten, die ich so in meinem Stil habe und die ich mir über Jahre irgendwie erarbeitet habe und die mich irgendwie die mich zu einem charismatischen Schreiber werden lassen, die sind nachbildbar. Denn KI ist sehr gut darin, Muster zu erkennen und die zu wiederholen. Das ist gewissermaßen ein Problem, das gelöst ist. Also wenn ich meine Bücher reinfüttern würde in die KI, dann käme wahrscheinlich etwas raus, was schon einigermaßen nach mir klingt. Das muss ich gestehen. Und das ist für Leute, die sich sehr viel darauf einbilden, einen guten Stil zu haben, natürlich schwierig zu ertragen. Der Trost an der ganzen Sache ist, das geht ja immer nur rückblickend. Also ich kann Material nehmen, das jemand geschrieben hat, und kann das dann modellieren, irgendwie kann das nachbilden. Aber sozusagen die Entscheidung, also kreative Ideen kann ChatGPT auch haben, aber die Entscheidung darüber, welches Konzept verfolge ich, wohinter stehe ich, was soll das nächste Buch sein beispielsweise, das kann dir die KI halt nicht abnehmen. Das heißt, ich glaube, in dem Bereich wird der Mensch immer noch gefragt sein, nämlich egal wie viel Material man bekommt, egal wie viel Input man bekommt, die Entscheidung darüber, was mache ich damit. Ja. Und ganz konkretes Beispiel, wenn ich habe neulich ein Interview, ein schriftliches Interview beantwortet oder ausgefüllt, und dann habe ich mal geguckt, was sagt die KI, und da habe ich natürlich jetzt nicht einfach nur ChatGPT genommen, sondern ich habe einen Assistenten genommen, der mich schon kennt, der weiß, worüber ich geschrieben habe, der kennt so ein bisschen die Zusammenfassung von meinem Buch, mit dem habe ich mich auch schon öfter unterhalten sozusagen, und der hat Kontext, der hat sehr viel Kontext zu mir. Ich sage, ja, was würde ich denn da antworten? Habe mir die Antworten da reinkopieren lassen sozusagen in den Texteditor und habe mir die angeguckt. Und das Interessante ist, bei manchen Antworten würde ich sagen, ja, habe ich ein bisschen umformuliert, aber das ist schon ungefähr das, was ich wirklich sagen würde. Und bei manchen überhaupt nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, bei den Antworten, die ich komplett anders gemacht habe, warum habe ich die komplett anders gemacht? Dann nicht, weil ich es irgendwie total toll formulieren kann und ChatGPT kann es nicht, sondern weil ich aus meinem persönlichen Wissensschatz, aus meinem persönlichen Erfahrungsfundus Geschichten hatte, die ich da erzählen konnte an der Stelle, die es viel nahbarer und konkreter machen, als wenn jetzt ChatGPT sagt, wir müssen KI einsetzen und blablabla. Und ich glaube, an der Stelle wird KI auch den Menschen nicht ersetzen, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Wir haben ja vorhin geredet über mein erstes Buch, wo ich eine sehr persönliche Geschichte erzählt habe. Und meine Kollegin Judith Werner, die mit mir das Buch geschrieben hat, hat ja auch ihre Krebsgeschichte in dem Buch geschildert. Natürlich werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir mit klugen Prompting so ein Buch rein mechanisch erstellen lassen können, das irgendwie so klingt. Aber welchen Wert hat es dann kulturell gesehen? Mhm. Also wenn du weißt, das hat jetzt hier einfach ChatGPT geschrieben, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder weil es halt ein Thema ist, das sich irgendwie gut verkauft, und du erfährst es, was macht es mit dir?
Mhm. Ja. Schwierige Diskussion. Du schreibst in deinem Buch auch, dass KI kein Denkersatz, sondern ein Denkverstärker idealerweise sein soll. Ich beobachte aber schon, gerade wenn man auch probiert, Effizienzgewinne zu erzielen, dass man sich so mit der besten Lösung von einem LinkedIn-Artikel oder einem Newsletter oder so, höre ich viele, die das jetzt experimentieren und sagen, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann nimmt man das einfach, weil man eben nicht bereit ist, tiefer reinzugehen. Und was glaubst du, Franz, ist so, oder wie können wir verhindern, dass wir das eigene Denken verlernen in der Anwendung von ChatGPT und Co.?
Also ich glaube, in meiner Generation und bei den Älteren ist es noch nicht so ein Problem, weil die gelernt haben, ohne KI-Tools unterwegs zu sein. Und das bezieht sich jetzt in meinem Fall nicht nur aufs Denken, sondern auch aufs Texte erstellen. Ich habe gelernt, wie man Audio schneidet. Ich habe gelernt, wie man layoutet, wie man Illustrationen erstellt. Dieses ganze Know-how, dieses ganze Handwerkliche, das verstehe ich noch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild erstellen lasse oder mir irgendeinen Song erstellen lasse, dann weiß ich ja, was das Optimum sein soll oder was, in welche Richtung es gehen soll und was da eigentlich passiert. Und beim Denken ist es dasselbe. Ich meine, ich würde mal argumentieren, Philosophie ist ja ein Studiengang, in dem es darum geht, abstrakt denken zu lernen. Insofern kann ich sagen, dass ich zumindest versucht habe, das auch zu verinnerlichen. Und es gibt ja alle möglichen Strategien. Also man kann, man lernt gewisse Biases, also kognitive Verzerrungen zu umgehen. Man lernt logisch zu denken und so weiter. Und die Frage wäre jetzt sozusagen, hätte ich das nicht und ich würde mich nur noch auf ChatGPT verlassen, gäbe es dann ein Problem? Ich glaube ja. Ich glaube, ein großes Problem in der Bildungsdebatte jetzt ist, ich höre immer zwei Themen, also gerade aus Amerika höre ich, ja, jetzt alle bis zum Kindergarten runter sollen jetzt in Amerika sich mit KI beschäftigen, ja, weil Trump sagt, ja, wir sollen jetzt die wichtigste KI-Nation werden. Andererseits höre ich, oh, bis das mal in unseren Klassenzimmern in Deutschland angekommen ist, das Thema, das dauert ja noch ewig. Und ein Bindeglied zwischen beiden Extremen ist eigentlich, dass ich oft das Gefühl habe, das wird dann entweder gemacht oder nicht gemacht, aber es wird nicht mit Hirn gemacht. Und mit Hirn gemacht heißt, dass erklärt werden muss, wie diese Tools funktionieren, woher sie auch ihre Daten beziehen beispielsweise. Das ist so ein Thema, an dem würde ich gerne ansetzen, weil manche Leute ja glauben, ChatGPT ist so eine Art Wahrheitsfindungstool. Ja, bei Google, das hat noch nicht so gut funktioniert und jetzt habe ich ChatGPT. ChatGPT gibt mir immer eine Antwort und da muss ich dann auch nicht mehr tiefer nachbohren. Das ist so eine Form von Verzerrung, der ich widersprechen würde, denn ChatGPT beruht auf Trainingswissen, sehr, sehr, sehr vielen Daten, aber nicht einer objektiven Vorstellung von, wie die Welt ist, sondern es bezieht sich auf Dinge, die im Internet stehen. Das Internet ist vorwiegend englischsprachig. Es gibt vorwiegend eine bestimmte Sicht einer bestimmten sozialen Schicht wieder und so weiter. Das heißt, ChatGPT redet so wie der durchschnittliche Internet-User, könnte man jetzt mal ganz vereinfacht sagen. Das heißt, bestimmte Perspektiven werden weniger stark abgebildet. Ob das jetzt marginalisierte Gruppen sind oder einfach Menschen, die andere Sprachen sprechen. Übersetzung ist zum Beispiel super, wenn du von Englisch auf Deutsch übersetzt, aber such dir mal eine Sprache raus, die nicht so häufig ist und dann wird es schon schwieriger. Und das heißt, wenn ich jetzt glaube, ChatGPT gibt mir die ultimative Wahrheit, dann mache ich dahingehend schon mal einen Fehler, dass ich denke, dass da ja nicht das Weltwissen drinsteckt, sondern zwar relativ viel, aber nicht das Weltwissen. Dann gibt es einfach gewisse Fakten, die sind im Internet nicht dokumentiert. Ich habe mal irgendwie über so Verwandte von mir, die Himsels in Amerika recherchiert und ChatGPT mal eine Frage gestellt zu einem entfernten Verwandten, einem, ich glaube, Ludwig Himsel, der da in Amerika wohnt und so, mal rauszufinden, ja, was sagt der mir jetzt so? Und er hat dann halt behauptet, der kommt aus Danzig, was natürlich nicht stimmt so, und was ich halt weiß, weil ich in diesem realen Leben Wissen habe, das belegt, dass es nicht so ist. Und habe dann aber versucht herauszufinden, woher kommt der Fehler in ChatGPT? Und habe herausgefunden, das kommt irgendwie von so einer Seite wie Ancestry.org oder es gibt ja diese Seiten, wo man so seine Ursprünge irgendwie denen nachrecherchieren kann. Und da stand halt Germany or Danzig oder sowas. ChatGPT hat es genommen und wohl interpretiert das, ja, der kommt dann wohl aus Danzig, weil Danzig spezifisch ist aus Deutschland. Und das ist so ein kleines Beispiel, wo man aber sieht, es ist etwas anderes als ChatGPT, sich Informationen zu ziehen und zu glauben oder sich aus der Welt Informationen zu holen. Und ich hatte neulich mit einem CTO von einer großen Firma ein Gespräch und der hat sein Leben im Silicon Valley verbracht eigentlich. Also der kennt, glaube ich, Mark Zuckerberg persönlich und Sam Altman persönlich. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt von meinem KI-Buch und von meiner Begeisterung dafür. Und er meinte, also ganz ehrlich, also seine Kinder, 16 Jahre alt, Handyverbot. So. Social Media sieht er als hochproblematisch an, aber auch solche Tools wie ChatGPT sieht er als hochproblematisch an, weil er sagt, die müssen erstmal verstehen, wie man sich aus verschiedensten Quellen die Wahrheit, oder Wahrheit gibt es ja sowieso nicht, aber ein halbwegs objektives Bild zusammenbaut. Und das fand ich dann ganz beeindruckend. Und er hat mir dann auch so gezeigt von seinen Kindern ein Schulprojekt, wo die dann aus unterschiedlichsten Quellen einfach so eine Ausstellung gebaut haben. Und also als gelernter Journalist würde ich sagen, das ist ein Tool. Und man muss verstehen, woher das Wissen kommt, das darin steckt. Die Recherche wird manchmal besser, wenn man einen Internetzugriff erlaubt, was mittlerweile auch geht. Aber um Himmels Willen, wenn ihr wissen wollt, was der Fall ist, dann fragt echte Menschen, dann geht vielleicht auch mal in die Bibliothek, dann nutzt ChatGPT, dann nutzt die Wikipedia. Es gibt so viele Möglichkeiten, an Wissen zu gelangen. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man halt dieses ganze Orchester spielen können. Und das ist meine Sorge, nämlich, dass die Leute dann so denken, ja gut, ChatGPT ersetzt das jetzt einfach alles und nicht, es ergänzt das alles. Mhm.
Du hast jetzt viele Anwendungsfälle so aus dem Business genommen. Was gibt's denn für Menschen, die sagen, im Business möchte ich's nicht, darf's vielleicht noch nicht oder wie auch immer, was man vielleicht auch so im Privatleben, um das Leben einfacher, effizienter, zeitsparender, ressourcenschonender zu gestalten? Was sind so Möglichkeiten, vielleicht aus deinem Alltag oder von Bekannten von dir, wie sie ChatGPT im Privatleben wertschaffend nutzen?
Also eine Funktion, die ich sehr nützlich finde, die heißt Deep Research. Und Deep Research ist im Grunde ChatGPT Plus eine ausführlichere Suche, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen darf, und zwar live im Internet. Das heißt, das, was man früher gemacht hat, wenn man zum Beispiel herausfinden wollte, wie gründe ich einen Verein, sage ich jetzt mal. Ja, dann hat man früher irgendwie 50 Seiten gelesen, hat gehofft, dass Google einem die besten geliefert hat, hat auch ein bisschen gehofft, dass diese seltsamen Reddit-Beiträge irgendwie Unsinn, vielleicht doch so viel Unsinn sind, wie man denkt, dass sie sind, und hat versucht, so ein bisschen Quellenstudien zu betreiben und es selbst einzuschätzen. Und das dauert dann halt mal einen Tag. Ja, so. Und jetzt habe ich mit Deep Research, das gibt es auch von Google übrigens, das ist ein Teil von Gemini auch, habe ich die Möglichkeit zu sagen, mach mal eine Recherche für mich. Und dann kommt das Resultat eben nicht sofort, sondern erstmal wird immer eine Frage gestellt. So, ich möchte einen Verein gründen, kannst du mir helfen? Ja, sag mir mal, was für ein Verein, soll der gemeinnützig sein? Was ist das Ziel und was brauchst du von mir? Dann gebe ich noch ein paar Dinge ein und dann gehe ich 5 Minuten weg. Und dann durchsucht ChatGPT für mich vielleicht 50, vielleicht 70, vielleicht 100 Quellen. Nimmt eine Abwägung vor, was relevant ist, und präsentiert mir dann einen detaillierten Report. Ich höre öfter mal als Kritik von ChatGPT, ja, aber da weiß ich ja gar nicht, woher das stammt. Und ich glaube, in diesem Anwendungsfall habe ich einen Report, der Quellen liefert. Das heißt, ich sehe genau, woher kommt es. Du kannst auch immer sagen, bitte nimm nur wissenschaftliche Quellen, bitte nimm nur seriöse Quellen, bitte nimm nur Quellen, die aus der öffentlichen Hand kommen, nichts, was mit Werbung zu tun hat und so weiter. Das heißt, ich kann meine Quellen sehr genau definieren, bekomme dann einen Report mit den Details und kann dann noch weiter reingehen. Ich habe das total oft verwendet. Ob das jetzt juristische Fragen sind, wo man einfach keine Ahnung hat, organisatorische Fragen. Aber um ein ganz blödes Beispiel zu nennen, es gibt ein Sweatshirt, das ich total liebe. Und ich habe es nicht mehr gefunden im Internet. Dann habe ich mal eine Suche gemacht. Und Deep Research hat mir zumindest erklärt, warum es das nicht mehr gibt. Das stammt ja aus der 2021er Kollektion. Und das gab es auf den und den und den Seiten. Hier könntest du auch nochmal nachgucken und so weiter. Das heißt, im Grunde ersetzt das eine tiefe Internetsuche in 5 Minuten. Und ich mache das auch gerne, wenn ich mich zu Themen grob informieren will, bei denen ich mich nicht auskenne. Also das wäre dann wieder eher so ein beruflicher Anwendungsfall. Da lasse ich mal eine Suche laufen und dann habe ich ein Briefing und das nehme ich mit. Und dann habe ich wieder Zeit gespart. Ein anderes Thema, das ich privat sehr nützlich finde und das vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, ist das Thema Transkription. Ich nutze ein Tool, das heißt MacWhisper, weil ich einen Apple-Computer habe. Es gibt viele Tools in der Richtung, die transkribieren Audio. Und was das zur Folge hat, ist nicht nur, dass man sich Zeit spart fürs Abtippen. Ich meine, als Journalist kenne ich das, wenn man ein Interview führt, dann ist es natürlich fürchterlich, wenn man erstmal 2 Stunden abtippen muss. Sondern es ermöglicht einem, glaube ich, manchmal auch bessere Gedanken. Meine These dazu ist, wenn ich nicht immer vor einem Computer sitze mit einer Tastatur, sondern mal rausgehen kann, spazieren gehen kann und einfach diese Angewohnheit habe, irgendwas ins Handy zu diktieren, und am Ende ziehe ich mir das raus, habe den Text und der ist fast perfekt mittlerweile, und wenn er nicht perfekt ist, dann mache ich ihn in einer Minute perfekt. Dann begebe ich mich quasi in ein anderes Umfeld, wo mir das Denken leichter fällt. Das ist ja, gibt ja einen Grund, warum die antiken Philosophen immer rumgelaufen sind in ihren Gewändern und durch die Säulenhallen gewandelt sind, weil es, glaube ich, also ich kenne den medizinischen Hintergrund nicht, aber ich bin mir sicher, dass das Spazierengehen noch was macht mit dir. Und selbst wenn man jetzt nicht über tiefe Probleme nachdenkt, sondern einfach nur mal von der Tastatur wegkommen will, finde ich das sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ja. Und ansonsten ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist beim Schreiben des Buches, ich weiß nicht wieso, ist das Thema Grußkarten. Das ist so ein kleines, banales Thema, wo man sich so denkt, oh Gott, ich muss jetzt wieder für Tante Erna irgendwas Nettes machen, aber es muss jetzt nicht perfekt sein, aber irgendwie persönlicher. Einfach mal versuchen, das ein Bild zu generieren. Das ist oft trotzdem cooler und interessanter, als irgendeine generische Formulierung auf eine generische Karte zu machen. Ja, eine Verschmelzung von Tante Erna und einem Baum. Ich weiß es nicht, was man da alles machen kann, aber man kann ja ein bisschen kreativ sein. Also da in dem Bereich, finde ich, gibt's einfach viele Möglichkeiten, wie man es im Leben leichter machen kann. Und dann so als letzter Punkt vielleicht noch das Thema Organisation. Es gibt Plugins, die zum Beispiel ermöglichen, dass man sozusagen seinen Tag besser organisiert, so die dir Vorschläge machen, deine Kalenderplanung besser zu machen. Aber ich bin ehrlich gesagt manchmal ein bisschen skeptisch, was so spezialisierte Tools betrifft, die dann eine Sache machen und dann so 20 Euro im Monat kosten. Mhm. Ich bin persönlich eher ein Freund davon, nutze einfach ChatGPT oder Gemini oder Claude und bau dir selber ein Tool. Zum Beispiel, hier ist eine Liste von den Sachen, die ich diese Woche machen möchte. Schlag mir mal eine Priorisierung vor. Da muss ich jetzt nicht irgendein KI-Tool kaufen, glaube ich. Also natürlich gibt es viele Firmen, die jetzt da versuchen, Kapital draus zu schlagen. Aber mein Appell wäre eher, verstehe, was ChatGPT und Konsorten heute können und arbeite mit ganz einfachen Mitteln, arbeite mit Listen, arbeite mit deinen natürlichen Worten, um dir dann zum Beispiel einen Vorschlag erzeugen zu lassen. Ja, was soll ich als zuerst machen? Wie kann ich meine Meetings clustern oder so? Oder braucht es denn diesen Termin überhaupt und so? Und da, um da so ein Gespräch zu kommen.
Darf ich da kurz einhaken, weil es ist spannend, was du sagst, weil ich kriege jeden Tag Vorschläge von Tools, die jetzt eine ganz bestimmte Problemstellung schaffen sollen. Zum Beispiel, wie man LinkedIn-Beiträge automatisiert erstellt mit einer hohen Viralitätsquote. So, klingt erstmal spannend. Dann habe ich mir dieses Tool angesehen, zwei Gedanken gehabt. Zum einen, wenn ich nur eine Idee eines Posts reinstellen soll und der Artikel fertig rauskommt, dann mache ich ja gar nichts mehr selber. Also Stichwort Selbstdenken wird dann da schon sehr verkürzt. Und das andere ist, letztendlich ist es ja nur eine Oberfläche, die einen bestimmten Prompt hinterlegt hat, den ich aber nie sehen werde. Das heißt, ich entwickle mich ja auch nicht weiter in diesem Prompting-Game, wenn ich das einer Maske, einer Oberfläche übergebe. Kann sein, dass vielleicht die ersten 10 besser würden, aber man macht nichts von dem, was du gerade beschrieben hast. Und deshalb habe ich für mich jetzt auch die Strategie, wie du sagtest, eher auf die Basis fokussieren und da besser werden. Wie möchte ich es nutzen? Was möchte ich? Und dann weiß ich vor allem auch, was ich prompte, als das irgendwelchen Masken zu übergeben, die damit Werbung machen, gib mir nur ein, zwei Gedanken und ich mache dir das fertige Ergebnis.
Genau, also es gibt natürlich auch nützliche Tools, aber grundsätzlich halte ich mehr davon zu verstehen, wie es funktioniert und sich das dann selber zu bauen. Denn letzten Endes, wie du sagst, es liegt darunter wahrscheinlich irgendein großes Sprachmodell, das man auch nutzen kann, wenn man beispielsweise ChatGPT benutzt. Genau, der Vorteil ist, dass man dann versteht, wie es funktioniert. Also es ist jetzt überhaupt eine große Periode des Selbermachens wieder, des Do-it-yourself irgendwie angebrochen, habe ich das Gefühl.
Wir haben jetzt viel ChatGPT, was ja auch so der große Player ist. Du hast dann noch von Gemini, von Claude gesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Arten von Tools? Ich glaube, es gibt mittlerweile 35.000 oder sowas und die Zahl wird jeden Tag mehr. Aber was würdest du denn sagen, sind so Bereiche, die man sich sonst noch so in seinen Werkzeugkasten legen darf, wenn man dann eine 80% Lösung für sich selber kreieren möchte?
Genau, also Microsoft Copilot spielt noch eine Rolle. Und ansonsten würde ich sagen, wenn man wie ich aus einem Bereich komme, wo es viel um Inhalterstellung geht, kann ich empfehlen Suno AI. Das ist eine Plattform, mit der man sich Songs generieren lassen kann in einem gewissen Genre. Da hat man schon mal sehr viel abgebildet, was man beispielsweise hinter so einen Podcast legen könnte. Canva ist ein sehr interessantes Tool, mit dem man Designs erstellen kann. Ich habe beispielsweise den ersten Vorschlag für das hier einfach mit Canva Pro.
Den Buchtitel,
genau,
also wer jetzt nur zuhört.
Genau. Für den Buchtitel mir so überlegt, wie könnte man das machen und habe dann einfach sehr, sehr schnell mir einen Entwurf erstellen lassen. Das war nicht der finale Entwurf, aber es war am Beginn für ein Gespräch über den Buchtitel und da hat man dann irgendwie Zeit gespart.
Eine Ergänzung zu Canva, weil viele kennen das vielleicht schon über Jahre einfach als Grafiktool, was viel einfacher als Photoshop zum Beispiel funktioniert, aber die haben ja auch einen wahnsinnigen Schritt jetzt eben in Richtung generative KI gemacht, dass du eben mit Prompts auch in diesem Fall wieder Designs erstellen kannst.
Genau, das ist auch bei den Adobe-Programmen der Fall, die man ja vielleicht so kennt, dass da KI immer mehr integriert wird. Es gibt auch Tools, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, weil die etwas langweilig wirken. Zum Beispiel nutzen wir Airtable, das ist ein Tabellen- oder ich würde sagen eigentlich ein Datenbanksystem, das viele Tabellen enthält. Und da finde ich beispielsweise spannend, die haben jetzt KI integriert. Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Daten verwalten kann und einfache Formeln erstellen kann, also A plus B ist gleich C oder so. Das kennt man ja aus der Tabellenkalkulation und aus den Datenbanken. Sondern ich habe jetzt einfach einen kleinen Button und da heißt es, erzeuge mir einen Text gemäß diesem Prompt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann kann man sagen, man kann mit Hilfe eines solchen Datenbanksystems wahnsinnig viel Zeit sparen, weil man dann definiert, das ist die Regel, das will ich machen. Bitte erzeuge mir hier einen Text und der soll dann bitte wieder in diesen Kanal ausgespielt werden und so weiter. Das heißt, ich glaube, solche Datenbanktools wie Airtable können zur zentralen Schnittstelle werden für KI. Und einen Tipp habe ich dann noch, das ist eine Plattform, die wir nutzen und die heißt LangDoc. LangDoc ist kein eigenes KI-Tool, sondern eigentlich eine Schnittstelle, in der man verschiedenste Modelle ausprobieren kann. Das heißt, wenn ich versuche, einen Prompt zu optimieren, gucke mir an, wie läuft es mit GPT-4o, wie läuft es mit Claude und wie läuft es mit Gemini und so weiter, kann mir das alles auswählen und kann dann gucken, was funktioniert am besten wofür. Das ist sozusagen so eine Art Meta-Tool, aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen, gerade bei Unternehmen, weil es braucht auch eine sichere Oberfläche für diese Tätigkeiten. Das heißt, ich will sicherstellen, dass damit keine Modelle trainiert werden. Ich will sicherstellen, dass nicht irgendwelche sensiblen Nutzerdaten oder Geschäftsgeheimnisse irgendwo landen. Das darf man nämlich auch nicht vergessen, dass das eine wichtige Überlegung ist, die ich auch den Leuten an die Hand geben wollen würde. Also überlegt euch, wo das Ganze landet. Wenn ihr nicht wollt, dass Modelle trainiert werden, nutzt vielleicht einen privaten Modus oder nutzt eine Oberfläche, die geschützt ist oder wo die Server vielleicht in Europa liegen. Da gibt es immer mehr Möglichkeiten und ich glaube, das sind Produkte, die ich sehr, sehr sinnvoll finde, weil die ermöglichen diese Angstfreiheit des Ausprobierens, dass man sagt, ja, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, dass das irgendwo landet, wo es nicht landen soll. Mhm.
Wir haben jetzt viel über KI gesprochen und KI interessiert potenziell jeden, aber für wen habt ihr dieses Buch denn speziell geschrieben? Gibt es irgendeine Zielgruppe, wo du sagst, die profitiert ganz speziell davon?
Also sicher nicht für die Tech-Elite, denn die macht KI sowieso jeden Tag und beschäftigt sich damit, sondern eher für Leute, die vielleicht mal von ChatGPT gehört haben und sich fragen, ja, soll ich das jetzt nochmal ausprobieren, nachdem ich es das erste Mal ausprobiert habe und das war nicht so toll? Ist das vielleicht nicht ein Hype? Und Leute, die offen sind für Neues und doch noch ein bisschen zögerlich. Das heißt, eigentlich ist das ein Ratgeber und kein Fachbuch. Und das große Thema ist wirklich die Entspannung im Alltag. Die Entspannung, die im Untertitel steht, wir bieten 50 Denkanstöße zu diesem Thema, die besteht einerseits darin, dass ich entspannt mit der KI umgehen kann, aber auch, dass ich Entspannung erreiche dadurch, dass mir die KI vielleicht sogar ein bisschen bei der Reflexion hilft. Also das ist auch noch so ein Aspekt, den ich super spannend finde. Wir haben ein paar Reflexionsexperimente in dem Buch. Ein Experiment war, meine Frau hat in ihrer Elternzeit ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Sie ist eine sehr gute Autorin und wollte das einfach mal für sich persönlich machen, um zu gucken, was passiert dabei. Das waren dann 50, 60 Seiten, also schon ziemlich viel. Und ich habe ihr gesagt, ich schreibe jetzt gerade an diesem Buch, können wir das mal für ein Experiment nutzen? Und habe das in Claude hineingefüttert und habe sie dann sich mit Claude unterhalten lassen über ihr Leben. Das Ergebnis war, dass ein Gespräch entstanden ist, wo Claude, denke ich, einige Punkte sehr gut erkannt hat. Zum Beispiel sagte er, ja, du beschreibst dich ja eigentlich als extrovertiert, aber eigentlich sind diese ruhigen Momente doch auch total wichtig und so. Also sehr feinsinnige Beobachtungen. An anderen Stellen war er so ein bisschen zu schmeichlerisch oder hat den Punkt irgendwie nicht so wirklich erwischt. Also das heißt, ich würde nicht behaupten, dass das jetzt die super Lösung für jeden ist, sein Leben da irgendwie Claude anzuvertrauen. Aber was ich schön finde, ist, man hat jetzt eine weitere Instanz, mit der man sich gewissermaßen unterhalten kann, wenn man das Gefühl hat, im Dialog durch zu sich zu kommen. Ja. Und das zweite Beispiel, das ich auch ganz, ganz nett finde und das mich schon so lange beschäftigt, ist die sokratische Maschine. Und zwar war das so ein Gedankenspiel, das ich hatte seit dem Studium. Ich dachte mir immer, Sokrates war ein Philosoph, der im alten Griechenland rumlief und die Leute damit genervt hat, dass er gesagt hat, sag mal, ihr glaubt dies und jenes, aber darf ich mal eine Frage stellen? Also ein bisschen wie Columbo. So, ja, ich habe noch eine Frage hier. um die Leute zu verunsichern und um denen zu zeigen, dass das, was sie als vermeintlich sicheres Wissen haben, eigentlich kein sicheres Wissen ist. Und ich dachte mir, das müsste man irgendwie in eine Maschine packen können. So, das wäre doch toll, weil wenn ich mich selber weiterentwickeln möchte und meine eigenen Positionen weiterentwickeln möchte, dann bräuchte ich ja eigentlich einen guten Sparring-Partner. Das Problem ist aber, wenn ich das mit meinen Liebsten oder mit meinen Freunden mache, die kennen mich schon lange. Die haben alle so eine gewisse Vorprägung. Die wissen, worauf ich raus will. Die wissen vielleicht auch, wie sie mich provozieren können und so weiter. Und dann wird es sehr schnell so ein soziales Spielchen, das eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, dass ich eigentlich mein Wissen oder meine Überzeugungen optimieren möchte, sozusagen. Also, wie wäre es, wenn wir eine Maschine bauen, die gewissermaßen ein bisschen objektiver ist? Und das habe ich mir dann gebaut. Das ist so eine Art Custom GPT, also so ein Assistent. Und der ist sehr simpel. Der sagt einfach, du bist ein Assistent und deine Aufgabe ist es, für jede Behauptung, die ich mache, das beste Gegenargument zu finden und freundlich zu präsentieren. Und also,
das heißt, du spielst dann da im Chatbot eine Überzeugung oder eine Aussage von dir rein und er challenged das Ganze als dein persönlicher Sokrates.
Exakt, genau. Also freundlich genug, damit ich es noch packe und nicht böse werde, aber schon so, dass ich meine Argumente schärfe. Und das war ein Experiment, was mich deshalb lange beschäftigt hat, weil ich glaube, das ist das, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen fehlt. Also Leute haben ihre Positionen, gehen damit hausieren und man sieht total selten, dass jemand sagt, oh, ja, gestern habe ich das behauptet, aber eigentlich bin ich mir jetzt unsicher. Vielleicht ist das Gegenteil richtig. Und ich bin nicht naiv. Ich glaube nicht, dass jeder jetzt seinen persönlichen Sokrates bauen wird und sich damit challengen wird. Aber ich glaube, gerade wenn man in die Öffentlichkeit geht oder Teil von dem Diskurs werden will und in die Öffentlichkeit gehen, heißt in dem Fall vielleicht auch auf Social Media aktiv. Also ich finde, es würde nicht schaden, wenn man, bevor man andere Leute trollt oder sozusagen sehr unseriös wird, einfach mal versucht, das auf so einer objektiveren Ebene abzuhandeln und zu schauen, sind eigentlich meine Überzeugungen alle richtig? Und es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass nicht so ist und dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Und das gilt ja für jeden. Niemand hat perfekte Überzeugungen und niemand hat ein total konsistentes Weltbild. Deswegen glaube ich, dass so dieses Thema, wie kann ich KI nutzen, um reflektierter zu werden, zumindest für Leute, die darauf Lust haben, eine Rolle spielen wird. Genauso wie auch das Thema Coaching relevant sein kann. Allerdings muss man immer sagen, es geht hier nicht darum, einen Therapeuten, einen Coach oder auch einen guten Freund zu ersetzen, sondern einfach nur eine zusätzliche Ebene zu haben von, okay, ich probiere jetzt meine Argumente mal erstmal im Trockenen aus. Ich erzähle mal meine berufliche Situation. Vielleicht gibt es ja da schon so ein paar Tipps. Und dann gehe ich wieder und rede mit einem echten Menschen darüber. Mhm. Also dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das ist das große Thema.
Koexistenz, wie du es hier nennst. Mega spannend, Franz, vielen Dank. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber du hast noch viel mehr davon in diesem wunderbaren Buch zusammengefasst. Wenn wir jetzt nochmal abstrahieren von KI, von deinem Buch und du nochmal deine gesamte Lebensgeschichte bis hierhin dir nochmal vergegenwärtigst. Was ist so aus den Auf und Ab deines Lebens für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Also wenn es eine Sache gibt, die ich meinem jüngeren Ich sagen möchte, dann ist es, entspann dich mal, es wird schon. Denn ich komme aus einem Elternhaus, wo es sehr viele Ängste gab tatsächlich und war dahingehend eigentlich geprägt, dass ich irgendwie mir dachte, ich habe jetzt tolle Ambitionen, aber wahrscheinlich wird da eh nichts draus werden. Und ich glaube, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir sagt, komm mal runter. Das wird vielleicht nicht alles so gleich, wie du dir das vorstellst, aber wenn du kontinuierlich deine Themen verfolgst, kontinuierlich das machst, was du gerne tust und darin gut wirst, dann wird da schon irgendein Abnehmer sein. Es kommt auf der Welt nicht vor, dass Leute konsistent vernünftige Arbeit leisten, mit der man was anfangen kann, und es gibt keinen Abnehmer dafür. So. Und diese Ruhe, die hätte ich gerne gehabt. Und ich versuche, die meinen Kindern jetzt so ein bisschen beizubringen.
Hast du die Ruhe heute für dich?
Ein bisschen mehr, glaube ich. Mein Ziel war immer, früher Doktortitel, das war einfach immer, weil ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie und dann irgendwann war das geschafft, dann dachte ich mir so, jetzt werde ich schon mal ruhiger, irgendwie bin ich dann so angekommen in so einer anderen Welt. Und dann war das Thema einmal Bücher schreiben, das hat jetzt geklappt. KI kam noch als Zusatzthema dazu, das hat mich umgehauen, weil ich das erwartet ja keiner. Das ist quasi so eine Revolution, die sowohl technisch als auch irgendwie humanistisch ist. Es ist irgendwie eine Mischung von allem und es ermöglicht mir irgendwie nochmal ganz neu zu denken. Und das wäre vielleicht eine weitere Lektion, nämlich manchmal kommen im Leben Dinge auf einen zu, die man so nicht erwartet und die einen nochmal eine ganz andere Richtung bringen und ganz neue Perspektiven eröffnen.
Es hat für mich jetzt auch nochmal, ich überlege mir mal, was sind so die wichtigsten Aussagen aus so einem Gespräch, und ich habe ganz viel schon in meinem Kopf gespeichert, aber eine, die jetzt sofort hängen geblieben ist, ist, dass das ganze Thema KI jetzt keine Tech-Ebene ist. Und nicht nur, muss man sagen, natürlich braucht es ganz schlaue Techies und das ist nicht abwertend gemeint, die das Ganze bauen, damit die Oberfläche so aussieht, wie wir sie erleben. Aber in der Anwendung sind ganz andere Skills, vor allem kommunikative, logisch denkende, abstrakt denkende Fähigkeiten. Und das, finde ich, ist eine große Erleichterung für alle, die sich von der Technik teilweise auch so ein bisschen abgehängt fühlen, sich auch nicht in dieser Nische oder in dieser Tech-Elite so selber von ihrem Mindset, von ihrem Wertesystem sehen, und trotzdem eine große Erleichterung, dass man da jetzt eben mit Fähigkeiten, die viele von uns haben, da wirklich auch in so einem Trend, der nicht mehr wegzudenken ist, der den Arbeitsmarkt und vieles andere auch prägen wird, dass wir da alle exzellente Startchancen haben, um da in kurzer Zeit wirklich gut drin zu werden.
Absolut. Und das ist doch mal toll, dass man sagen kann, es ist eigentlich sicher, dass es nicht mehr weggeht. Denn in anderen Bereichen hat man gesagt, ja, vielleicht ist es in 5 Jahren erledigt. Bei der KI lege ich mich fest. Und das würde ich auch wirklich verbriefen. Das geht nicht mehr weg. Denn wenn ich mir anschaue, was sich verändert hat in den letzten 2 Jahren alleine, wie das von einem Nischenthema zu einem Thema geworden ist, das quasi in jedem zweiten LinkedIn-Post steckt und aber auch in den Schlagzeilen. Also wenn ich die New York Times lese oder die Zeit, dann lese ich da dauernd das Schlagwort KI. Das heißt, das ist erstmal gut. Ich weiß, ich kann mich darauf einstellen. Ich muss mich damit beschäftigen. Es ist eine neue Realität, die jetzt schon da ist.
Und das ist gut, weil wir eben auch eine gewisse Sicherheit haben, dass die Investments nicht lost sind. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Real Estate in irgendeinem fiktiven Raum bei Meta sich gekauft hat, das Grundstück neben Snoop Dogg oder sowas vor 3 Jahren, das ist ein wertloses Asset. Aber das sind Investments, die auf jeden Fall sich auch lohnen. Gut, Franz, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin ganz gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Ich wünsche dir für das Buch und für dich persönlich alles, alles Gute. Und vielen Dank, dass du uns von deinem Wissen hast partizipieren lassen.
Vielen Dank für die Einladung.